Wir schreiben Freitag, den 21. Februar. Der Winter hat sein Kleid abgelegt. Frostige Temperaturen in den letzten Tagen. Heute scheint die Sonne.
14 Grad so ins Fern.
Der Frühling kündigt sich an. Warum gefällt dir das nicht?
Aber wird es auch ein Frühling in Deutschland werden, meine Freunde? Das klären wir heute.
Das ist heute die große Frage unseres Podcasts. Und wir sagen herzlich willkommen bei Two of Us, eurem Lieblingspodcast, hoffe ich doch einfach mal.
Das war ein abruptes musikalisches Ende.
Ja, wir wollen natürlich nicht Musik spielen, wir wollen ja reden.
Wir müssen schnell zu Potte kommen, wir haben wenig Zeit.
Genau. Nein, wir nehmen uns natürlich Zeit, aber schön, dass wir zwei uns auch wieder treffen. Ich glaube, es ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Und die Welt dreht sich ja, glaube ich, irgendwie alles ein bisschen schneller, hat man das Gefühl. Zumindest man kommt gar nicht mehr hinterher, was sie alles so tut. Natürlich vorwiegend in der Politik. Wir stehen 2 Tage vor der großen Bundestagswahl.
Es ist die 21. Bundestagswahl übrigens. Heute ist der 21.
Was
steht vor der 21.
Was sagt
Bundestagswahl
uns das?
In Deutschland? Das ist Schicksal.
Okay. Ja, all das sind Dinge, die uns natürlich beschäftigen. Und naja, dann ist es heute auch schon ein besonderer Podcast, oder?
Mhm.
Warum?
Mhm. Naja, wie du schon gesagt hast, wir stehen 2 Tage vor der Bundestagswahl, 2025, vor der vorgezogenen Bundestagswahl. Und wir haben heute einen besonderen Gast, einen, wie du ganz oft betont hast, einen exklusiven Gast, den wir bekommen haben, den du bekommen hast.
Hallo Caroline. Das kann man schon mal sagen, weil ich glaube, es ist doch sehr ungewöhnlich, dass ein Ministerpräsident, auch noch ein so frischer Ministerpräsident, in einem Podcast zusagt. Aber ich habe ihn ja bei der Talkshow kennengelernt, wir haben uns auch danach 1-2 Mal getroffen und auch ab und zu mal geschrieben. Muss ich schon mal sagen, das gefällt mir bei ihm erstmal ganz gut, dass er scheinbar, sage ich jetzt einfach mal, zu seinem Wort steht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und er hat zugesagt, dass wir den Podcast machen können und das hätte er nicht machen müssen. Jetzt ist er Ministerpräsident, als er in meiner Talkshow war, war er Kandidat, jetzt ist er Ministerpräsident. Und wir sind, glaube ich, der einzige Podcast, der die Gelegenheit hat, mit ihm mal zu sprechen. Und dass
ein CDU-Mann zu seinem Wort steht, ist ja dieser Tage auch ungewöhnlich dementsprechend.
Da wird aber gleich schon wieder jetzt hier das Feuer entfacht sozusagen. Nein, ich freue mich aber jedenfalls sehr, weil ich glaube, er schürt große Erwartungen in Thüringen. Ich glaube, die Menschen hoffen jetzt, dass es eine Wende, wie man das so schön sagt, auch gibt. Und ich möchte nicht mit ihm tauschen, er hat einen riesen Berg an Aufgaben vor sich. Und und wollen wir mal hören, wie es ihm so geht in der ersten Phase seiner Amtszeit. Natürlich wird er noch zu vielen Dingen noch gar nichts groß sagen können, weil die Dinge müssen erstmal anlaufen. Das dauert ja alles, ist ja auch völlig normal. Und er war gestern in meiner Heimatstadt Bad Langensalza und hat nämlich den Unstrut-Hainich-Kreis als ersten Kreis besucht. Er will natürlich alle Landkreise besuchen, das finde ich auch ganz gut. Er will mit den Leuten zusammenkommen, er will sich die Probleme anhören. Aber das ist ja, glaube ich, das grundlegende Problem. Vielleicht kann er auch was dagegen machen. Ich glaube, die Bevölkerung hat kein Vertrauen mehr zu den Politikern, oder?
Ja, das Gefühl habe ich auch. Also ich meine, wir erleben ja dieser Tage, dass wir auch einfach, dass die Menschen zugeballert werden mit Inhalten. Ne? Jeden Tag läuft ein neues TV-Duell oder Quadrell oder Octail, keine Ahnung.
Ich glaube, auch alle Kanzlerkandidaten gehen zu McDonald's und beißen in einen Burger, was völlig sensationell ist und die Volksnähe demonstriert.
Also ich meine, du weißt ja, dass mich das Thema sehr umtreibt und dass ich da auch sehr aktivistisch unterwegs bin, aber ich habe wirklich auch die Nase voll. Ich sehne den Tag herbei, den Sonntag, den Wahltag, um danach auch einfach mal wieder, ich habe es heute meiner Kosmetikerin gesagt, dass ich danach einfach mal wieder nur mit meinem, also ich spiele natürlich trotzdem mit meinem Kind, aber ich will einfach nur Ruhe haben, mein Buch lesen, mich mit Themen beschäftigen, die mich privat interessieren und das einfach mal sein lassen. Und wie muss es sich erst anfühlen, wenn man Politikerin oder Politiker ist? Ja. Jeden Tag in den Nachrichten, du musst zu 1000 Gesprächen präsent sein, du musst natürlich auch Social Media bedienen dieser Tage. Ne? Ich finde gerade bei Robert Habeck merke ich das sehr stark, was der da auf seinem Kanal aufbaut und wie er dann immer noch zu den Leuten an den Küchentisch sich setzt und so. Ich meine, das ist alles toll, aber das musst du auch erstmal machen, es muss organisiert werden, es muss bearbeitet werden.
Ja, aber es ist sein Job, Caroline, es ist sein Job.
Ja, aber auch da möchte ich nicht mit diesen Menschen tauschen, die dann so stark im Fokus stehen und ja um jede Stimme kämpfen am Ende. Das ist
also Wahlkampf. Ja, ich gebe dir dahingehend recht, aber das ist ihr Job jetzt sozusagen. Jetzt geht es um alles. Ja, wenn wir in Richtung BSW schauen, wenn wir in Richtung FDP schauen, dann, also ich habe jetzt auch einige andere Podcasts gehört, wenn die FDP jetzt nicht reinkommt, dann ist das auch für Christian Lindner das endgültige Aus. Dann geht die FDP, mit wem auch immer, geht in die Versenkung, genau, in die Bedeutungslosigkeit.
Die Bild-Zeitung titelte zum letzten Duell, wo Christian Lindner vertreten war, er sieht blass aus. Er sieht fertig aus.
Ja, Und natürlich kämpft er jetzt auch um die Gunst der Stunde, um die Gunst der Wähler, das ist völlig klar. Aber viele sagen in der Bevölkerung, ich sage jetzt einfach mal in der Bevölkerung, sagen so, dass der sich traut, nach dem Desaster, sagen wir mal, sich wieder hinzustellen. Aber ist ja bei Habeck das Gleiche, ist ja bei anderen auch das Gleiche. Auch, ich sage es mal, wir sind ja privat jetzt sozusagen, auch ein Herr Scholz, dass der sich nochmal zur Wahl stellt, finde ich eigentlich sehr bedenklich. Weil, egal wie man es jetzt einschätzt, ich glaube, die vorgezogenen Wahlen sind ein Zeichen davon, dass eine ganze, ganze Menge schiefgegangen ist, dass eine ganze, ganze Menge nicht funktioniert hat, dass die Ampel nicht funktioniert hat. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ich mache es jetzt nochmal. Was wäre das denn jetzt ein Signal für die deutsche Bevölkerung zu sagen, das ging jetzt alles schief und der, und das muss man nur einfach mal sagen, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten, ist hauptverantwortlich dafür, dass es schief ging und er stellt sich hin und sagt, okay, ich probiere es jetzt nochmal, ich mach's nochmal.
Ja gut, aber wenn du als Schuldirektor deine Kollegen und Kolleginnen nicht im Griff hast, einer aus der Reihe tanzt und die Schule irgendwie in Misskredit bringt, da sagst du auch nicht sofort, der Direktor muss weichen, ne? Klar, also
ich
weiß, die Diskussion, es gab ja auch die Diskussion, ne, dass das Pistorius, glaube ich, macht und die Entscheidung dann doch für Scholz,
ja. Ich glaube, ein anderes Gesicht hätte der Wahl, also hätte die Chance,
hätte
die
der SPD gut hätte getan, gut getan.
Weil, wie gesagt, für mich geht das einfach nicht, dass er sich da hinstellen kann und nochmal Kanzler werden will, weil dann ist das Signal, weil alle wollen, also ich sage jetzt mal alle, hört sich wieder betrieben, das stimmt ja auch nicht ganz, aber die Menschen wollen eine Veränderung, das ist klar. Und ich glaube auch, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, wenn das in den nächsten 4-5 Jahren jetzt nicht passiert, wenn es jetzt nicht da in vielen Dingen einen Wechsel, einen Wandel gibt, an Gnade uns Gott vor der nächsten Wahl.
Okay. Ich finde immer spannend, was du, wie du das, also es klingt für mich sehr krass so, die Bevölkerung wünscht sich einen Wandel, eine Wende. Wünschst du dir das auch? Also sagst du, du brauchst einen Wandel?
Ja.
Okay, in welchen Punkten brauchst du denn den Wandel? Also wo bist du denn direkt betroffen und sagst, das muss sich ändern, damit sonst ist mein Leben ist hier, so kann es nicht weitergehen,
naja, für mich. Ja, wir müssen es jetzt nicht dramatisieren.
Ja, aber, genau, aber das meine ich, es wird sehr stark dramatisiert.
Aber wir sind jetzt gerade mal bei einer Wahl, da muss man auch darüber reden. Und natürlich ist bei mir in erster Linie, betrifft das Bildung, betrifft das Sport. Du weißt, wie ich für den Schulsport kämpfe und du weißt, wie wichtig das auch mittlerweile für alle Schulkinder geworden ist, wie wenig es Beachtung findet. Wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, in meinem Landkreis werden mir die Mittel für Schulsportwettbewerbe drastisch gekürzt, ja, wo ich sage, wir wollen Kinder bewegen, wir wollen Kinder zu Wettkämpfen bringen. Ich habe gestern im Fitti einen Kollegen getroffen, der zum ersten Mal, weil er die Schule gewechselt hat, mit Kindern zum Schwimmwettkampf war. Er kannte den Schwimmwettkampf von einer anderen Schule und jetzt kam er mit der neuen Schule, die noch nie bei diesem Schwimmwettkampf ist, durch ihn zu dem Wettkampf. Und die Kinder haben gesagt, das war sensationell. Die Kinder waren aufgeregt. Ich habe es ja gemerkt, die standen ja am Startblock, die haben ja gezittert vor Angst sozusagen. Aber die haben diese Erfahrung eines Wettkampfes mal gemacht. Und warum haben sie es gemacht? Weil dieser Kollege gesagt hat, ich möchte, dass diese Kinder dieses Erlebnis mal haben. Und wenn er nicht die Schule gewechselt hätten, würde die Schule das nach wie vor nicht so machen. Ja, also ich will nur sagen, natürlich betrifft das in der Bildung. Ja, wir haben in der Bildung momentan riesen Probleme. Wir können die Stunden nicht halten. Es fällt mehr als 10% aus. Wir reden schon gar nicht mehr darüber, was in den Vertretungsstunden passiert, weil es wird sofort ein Haken dran gemacht, wenn Vertretungsstunden, ob die jetzt, ich sage jetzt mal, Video rein, Alltag raus machen jetzt hier oder ob ich jetzt mit den fachgerechten Mathevertretungen mache oder was auch immer. Es spielt keine Rolle. Und die Stundentafeln werden beschnitten in den Schulen. Normalerweise hast du als 10-Klässler, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 34, 35 Wochenstunden ist eigentlich deine Pflicht. Das war in Stein gemeißelt, das war Gesetz. Jetzt fangen die Schulen an, natürlich aus lauter Verzweiflung, diese Stundentafeln zu kürzen, aufgrund der weil sie es gar nicht mehr abstellen können. Wenn nämlich die 10er nicht 35 Stunden haben, sondern 30 Stunden haben, dann ist die Ausfallquote schon ganz anders. Aber sie haben das Recht eigentlich verwehrt bekommen, diese 5 Stunden zu haben, diese 5 Wochenstunden
zu haben. Du bist auf jeden Fall schon sehr konkret im Thema drin.
Ich merke, also du hast mich ja gerade gefragt.
Nee, alles gut. Ich wollte ja auch deine Antwort hören. Wahrscheinlich wird uns da der Ministerpräsident auch mehr Auskunft dazu geben können, was die Bildung angeht.
Natürlich,
ich wollte nur darauf hinaus, dass dieser Ausdruck, die Bevölkerung wünscht sich einen Wandel, eine Wende, natürlich ein sehr schönes Narrativ ist und auch von der CDU so bedient wird, von wegen, wir brauchen jetzt den krassen Wechsel. Und ich mit Schrecken darauf schaue, was die Union sich vorgenommen hat, alles wieder abzuschaffen. Das ist übrigens auch was ich den Herrn Vogt eigentlich gerne fragen möchte, warum die CDU nicht erstmal selbst eine ordentliche Politik macht, bevor sie anfängt zu sagen, nee, das Selbstbestimmungsgesetz, das nehmen wir wieder zurück, das Cannabisgesetz, das nehmen wir wieder zurück, wir nehmen wieder zurück das Energiegebäudegesetz, was ja eigentlich ein Gesetz ist, wo man sagt, wie wollen wir eine Energiewende voranbringen, wenn wir da nicht auch mal was voranbringen? Und du kannst auch nicht erwarten, dass innerhalb von 4 Jahren immer alles sofort passiert und sich knallhart verändert. Ne? Veränderung, das weißt du ja selber, braucht auch Zeit und braucht auch Menschen, die da dranbleiben. Und das erschreckt mich so ein bisschen, wenn ich die Debatten sehe, wie dann auch immer so. Also ich hatte zum Beispiel gelesen, dass der Merz diese Entscheidung, dass er jetzt doch, er hatte ja eigentlich angekündigt, die Themen, die die AfD so groß macht, nämlich Migration, nicht so stark zu bedienen, um ihn nicht in die Hände zu spielen. Dann kam Aschaffenburg, und also Magdeburg und Aschaffenburg, und dann hat er gesagt, das muss jetzt doch passieren, weil es die Bevölkerung so stark trifft. Dass das aber in einer solchen Schnelligkeit passiert, ohne auch mal zu gucken, was ist denn da wirklich passiert und warum bedeutet das, dass man jetzt dieses Zustrombegrenzungsgesetz plötzlich entwickeln muss. Also die Zusammenhänge erschließen sich mir persönlich teilweise nicht, zumal ich heute erst gelesen habe, dass da es wurde ein Junge mit migrantischem Hintergrund wurde getötet, der 2-jährige Junge in Aschaffenburg. Ein syrisches Mädchen wurde schwer verletzt, auch 2 Jahre alt, lebensgefährlich verletzt. Und dann zu sagen, nee, wir müssen was gegen die ganzen MigrantInnen machen, die hier nach Deutschland zu kommen, das erschließt sich mir nicht aus dieser Reaktion. Das sind doch alles, das sind so Torschusspanikaktionen. Ja. Und davor habe ich wirklich Angst. Vor allen Dingen, wenn die Union an die Macht kommt in Deutschland.
Das ist ja die Spitze des Eisberges. Aber du weißt ja, dass das Thema Migration quasi das Thema Nummer 1 im Wahlkampf ist. Und das hat ja auch seine Ursache, warum das so ist. Und das hat ja auch seine Ursache, warum die AfD mittlerweile bei 2021, vielleicht sogar 22% steht. Und das ist das Thema Migration. Jetzt, ich sage jetzt wieder pauschal, was man eigentlich machen soll. Die Bevölkerung hat die Schnauze voll von der Art und Weise, wie wir mit Migration umgehen. Ich mache es jetzt mal ganz allgemein. Mhm. Ja, ich glaube, und deshalb hat die AfD so einen Zulauf. Wenn das Thema Migration nicht da wäre, gäbe es, glaube ich, auch keine AfD. Aber das heißt auf jeden Fall, dass das Thema die Bevölkerung beschäftigt, dass die Bevölkerung der Meinung ist, und das kann ich in vielen Teilen nachvollziehen, dass das so nicht weitergeht. Mhm. Ich glaube, es gibt ja mittlerweile schon wieder Leute, die sagen, die ganzen Anschläge, das ist vielleicht alles geplant gewesen, jetzt auch so zeitlich geplant gewesen, das ist natürlich perfide, hört sich perfide an, aber natürlich haben die nochmal eine Rolle gespielt, aber auch wenn es die nicht gegeben hätte, das Thema bleibt bestehen und das Thema haben sich alle Parteien mittlerweile angenommen.
Mhm. Findest du es nicht spannend, dass dass dieser Schluss, also da ist ein Mann, der hat einen Migrationshintergrund oder ist aus einem anderen Land hier und hat diese Straftat begangen, dass die automatisch auf seine Herkunft zurückgeführt wird, dass das sofort passiert, anstatt zu sagen, also viele argumentieren ja auch, ja, es sind ja auch immer Männer. Warum reden wir nicht mal darüber, dass Gewalttaten meistens von Männern begangen werden? Warum reden wir nicht mal über Feminismus? Warum reden wir nicht über psychische Krankheiten? Dieser Täter war psychisch krank, habe ich neulich auch gesehen in einer Wahlsendung, wo eine Frau meinte, ja, warum vernachlässigen wir diese Themen ständig? Ja. Also, dass Migration die Menschen beschäftigt, will ich gar nicht abstreiten. Aber dass es natürlich auch ganz stark aufgebauscht wird, auch zum großen Teil durch hier deine Freunde Springer Verlag und so.
Ja, sind nicht meine Freunde, aber...
Nein, ist ja auch natürlich. Nicht nur die Bild-Zeitung, nehme ich wieder zurück. Aber dass das einfach auch so konstruiert teilweise ist und sich die Themen darum beschäftigen, obwohl es ganz andere Themen eigentlich gibt. Oder Migration nicht das einzige Thema ist.
Ist es auch nicht das einzige.
Aber Armut, Rente, Gesundheitsversorgung, das sind auch Sachen, die Menschen privat beschäftigen. Und darüber wird kaum geredet.
Definitiv, aber es ist das Thema, was alle und am meisten beschäftigt, ist Migration. Es hat sich mittlerweile, gibt es viele Untersuchungen dazu. Und natürlich hat das perfide Ausmaße. Ja, wie ich das gesehen habe, ich weiß nicht, wo das war, wenn sich dieses 9-jährige afghanische Mädchen da bei der Demo hinstellt und sagt, ich möchte was sagen und über Tränen sagt, weil ein Afghane... Weil ein Afghane diesen Anschlag verübt hat, hat sie sich dafür entschuldigt, ein Mädchen. Also unfassbar.
Ja,
aber das ist einfach nur, das ist das, was sich gerade zeigt, was in der Bevölkerung kocht, das kocht über. Und jetzt kommen diese Attentate dazu noch. Und wenn ich jetzt auch lese wieder, dass die Islamisten auffordern, das ist wirklich kein Quatsch, die fordern auf, den Menschen zu sagen, ey, ihr habt Autos, ihr habt die Ziele vor der Nase, rast los. Das haben die jetzt öffentlich gemacht. Im Netzwerk. Der IS zum Beispiel. Die haben alle Islamisten aufgefordert. Ihr haben ein Bild gemacht vor der Frontscheibe. Mhm. Ihr habt doch alle Autos, ihr habt die Ziele vor der Nase. Fahrt sie um. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. Mhm. Das heißt aber wieder nicht, dass alle das jetzt auch machen werden. Nee. Diese Pauschalisierung haut ja nicht hin. Mhm. Ja. Aber trotzdem bin ich auch der Meinung, dieses Thema muss jetzt angegangen werden. Ich habe auch noch keine 100%ige Lösung. Ich könnte jetzt einfach sagen, alle sind herzlich willkommen bei uns, die bei uns in Arbeit gehen, die bei uns Steuern zahlen, so könnte ich es einfach sagen, sind herzlich willkommen. Und alle, die gegen Recht und Ordnung verstoßen, müssen raus. So kann man es einfach auch so sagen.
Ja, ich glaube, da sind wir ja schon länger unterschiedlich.
Aber damit kommen wir doch eigentlich, damit müssen wir eigentlich klarkommen. Und unser System lässt aber leider vieles zu, wenn du überlegst, dass wir immer noch, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gehört, immer glaube noch 20 oder 40.000 Menschen haben, die noch nicht mal registriert sind in Deutschland, die nirgendwo, die es eigentlich gar nicht gibt auf dem Papier. Ja, und jetzt sind jetzt nicht alles Schläfer oder sowas, aber trotzdem ist das doch, da stimmt doch was im System nicht. Aber dazu kommen wir ja, wie gesagt, nachher noch und das ist ein Riesenthema und ich finde es aber gut, dass man darüber redet, auch in meinem Freundeskreis, auch wenn wir da sehr unterschiedlicher Meinung sind, aber ich finde es trotzdem gut, man hört sich zu, man redet miteinander, man streitet auch heftigst, aber man macht sich deswegen nicht schlecht, also du bist kein schlechter Mensch, weil du jetzt eine andere Meinung hast und das finde ich schon, das finde ich schon sehr gut und das funktioniert leider nicht überall. Es gibt viele Themen oder viele Familien, viele Freundeskreise, die sagen, wir reden beim Geburtstag nicht mehr darüber, weil hier eskaliert es gleich wieder und das ist schade.
Das ist auch ein großes, das haben wir ja auch schon oft angesprochen, ein großes Thema in der Gesellschaft, dass es sich immer mehr polarisiert. Ich meine, wir sehen es in Amerika, da gibt es nur noch zwei Fronten quasi und ja, es verhärtet natürlich auch sich zusehends. Dagegen kämpfen wir ja zum Beispiel hier auch. Ich würde trotzdem nochmal darauf hinweisen, wir sind immer sehr schnell damit, gerade in Zeiten von Social Media, ne, da habe ich da mal was gesehen, da habe ich dort ein Reel geschaut und so, und das dann so als Fakt darzulegen. Dabei ist ja, und dafür ist ja guter Journalismus zum Beispiel da, um auch Quellen zu prüfen, um das auch anzugehen. Ich hatte heute wieder gesehen, dass es eigentlich sehr traurig ist, dass in diesen TV-Duellen die Faktenchecks eher so ausgegliedert werden, dann nachträglich nachgereicht werden. Man kann die online einsehen und eine Alice Weidel darf da schonungslos ihre Lügen verbreiten, ohne dass ihr mal dazwischen gefahren wird, um zu sagen, nein, so wie sie es hier darstellen, das ist nicht richtig. Mhm. Und dann ist es natürlich sehr einfach, sich das einfach auf die Fahnen zu schreiben und das zu bestärken. Übrigens, weil du gesagt hast, dass Migration das Top-Thema ist. Ich hatte das lustigerweise auch erfragt beziehungsweise recherchiert. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Ach, das ist das ZDF Politbarometer, was gezeigt hat, dass vom 13. Februar 2025, man muss dazu sagen, das sind an die 2000 Leute, die telefonisch befragt werden nach ihrer Meinung. Also es ist nur repräsentativ, aber so funktionieren die Umfragen, ja. Folgende Themen haben die höchste Priorität bei den Wählern. Und da steht auf Platz 1 Frieden und Sicherheit, 45%. Da steht nicht Migration, da steht Frieden und Sicherheit. Kann man natürlich auslegen. Ne? Sicherheit bedeutet sicherlich auch, dass ich nicht von irgendeinem irren Attentäter auf der Straße attackiert werden möchte. Dann auf Platz 2 Wirtschaft, Platz 3 soziale Gerechtigkeit und dann kommt auf Platz 4 Flüchtlinge und Asyl. 26% sehen die Flüchtlingspolitik als maßgeblich an. Und an fünfter Stelle kommt Rente und Alterssicherung. Leider Klima und Umwelt, hier keine Platzierung, kein Ausgang. Aber nur das mal dazu. Ne? Das ist auch sehr schwierig. Nur weil alle von Migration reden, heißt das nicht, dass das das Top-Thema der Bevölkerung ist. Und hier reden wir auch nur von 45% von 2000 befragten Menschen. Ne? Deswegen nicht zu vorschnell urteilen und nicht zu stark pauschalisieren.
Es gibt keine Partei, die das nicht in ihren Top-3-Themen hat, wie das Thema Mikrofon. Es gibt keine Partei, weder die Linken noch irgendwas. Ist ja auch egal.
So. Es ist ja auch ein Thema, das wollte ich auch nicht abschneiden.
Ja. Witzigerweise, Thema USA, Trump ist ja wieder, können wir einen eigenen Podcast machen, also ich weiß gar nicht, wie ich das einschätzen soll. Jetzt war glaube ich gestern oder vorgestern war ein großes Eishockeyturnier und das Endspiel war USA gegen Kanada und da hat Trump gepostet, dass er die amerikanische Mannschaft noch anrufen will und will ihnen alles Gute wünschen dafür, will sie motivieren, damit Kanada auch das 51. Bundesstaat, der 51. Bundesstaat bald wird und das wird auch bald geschehen und deshalb müssen die jetzt erstmal im Eishockey bezwungen werden. das hat ja
die arme Mannschaft, was musst du da denken?
Und Kanada gewinnt in der Verlängerung 3-2.
Ja, was machen wir jetzt kommt die USA zu Kanada.
Aber mal abgesehen davon, ein kleiner Tipp, ich gucke gerade auf Netflix Designated Survivor. Weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, natürlich ein bisschen fiktiv. Durch einen Terroranschlag wird der gesamte Senat in die Luft gesprengt, insgesamt, also vom Chef, vom Präsident, über Vizepräsident, alle Minister sterben alles. So, natürlich gehen sie davon aus, dass da der IS das gemacht hatte. Der IS brüstet sich auch damit, war es aber nicht. Jetzt stellt sich jetzt raus, ich will jetzt nicht hier schon ein bisschen spoilern, dass es doch aus einer anderen Richtung, eigenen Richtung kommt. Auf jeden Fall, Kiefer Sutherland spielt da die Hauptrolle und der Wohnungsbauminister, der an dem Tag aber nicht im Senat war, sollte an dem Tag abberufen werden, sollte woanders hingehen, weil dann, wo ihn nicht, der Präsident ihn nicht so wichtig braucht. Und dieser Wohnungsbauminister wird jetzt US-Präsident. weil ja keiner mehr übrig ist und so weiter. Und wie der sich entwickelt und wie in dem Weißen Haus um Macht gekämpft wird, da geht es nur um Macht, das haben sie wirklich super stark dargestellt und ist also eine Serie, also die mich komplett, Wahnsinn. Also wie gesagt,
kannst du nochmal den Namen nennen? Destinated?
Designated Survivor, also designierte Überlebende, also wie gesagt, er wird in die Rolle gezwungen und er macht das eigentlich auch ganz gut, aber natürlich alle, die noch übrig sind, wollen auch den Job haben und so weiter und er ist gar nicht gewählt und dann kommt raus, dass der Präsident ihn gar nicht haben wollte, der verstorbene Präsident, unglaublich, aber coole Geschichte.
Ja, oder zwei Sachen, die mir auch eingefallen sind, zum einen, weil du Trump eben erwähnt hast, sind mir auch Parallelen aufgefallen, übrigens zur CDU will erstmal alles zurücknehmen, was die Ampelregierung beschlossen hat. Das macht ja Trump gerade auch sehr stark, ne, dass er sich überall erstmal wieder rausnimmt. Die letzte Nachricht, die ich dazu gelesen hatte, war, dass er die eingeführte Maut in New York, die Mautbesteuerung, wieder zurückgenommen hat und einen Post auch abgesetzt hat, ich habe es für euch geregelt, New York, hochlebe der König, und hat ein KI-generiertes Bild von sich als König mit reingestellt. Wo ich wirklich eigentlich lachen musste. Ja, es bekommt dann natürlich auch eine Menge Likes.
Leider nichts zum Lachen.
Wahnsinn, aber dass sich so Menschen dann auch danach sehnen, so einen richtigen König wieder zu
haben. Er hat die weltgrößte Presseagentur, ich glaube, die heißen AP oder irgend sowas. Mhm. Die sitzen normalerweise auch im Oval Office und auch in der Maschine, wie heißt die, Air Force One heißt die genau. So, und die haben sich geweigert, den Golf von Mexiko Golf von Amerika zu nennen. Und daraufhin hat er sie aus dem Oval Office und aus dem Flugzeug verbannt, weil sie sich weigern, den Golf von Amerika zu nennen. Also das ist, hört sich lustig an,
aber es
ist
eigentlich viele Dinge, auch dass er Grönland haben will, also es hört sich alles lustig an, aber eigentlich ist es sehr beängstigend. Die andere Sache, weil du gerade eine Serie empfohlen hast, ich möchte gerne mal wieder ein Buch empfehlen, was ich gerade lese und was wirklich für mich ein bisschen wie Kafkas buchstäblicher Hammer ins Gesicht oder Hammer für den gefrorenen See in mir ist. Das ist von Julie C., du wirst sie kennen, und heißt Zwischenwelten. Das ist jetzt nicht ganz neu, ich glaube, es ist von 2022. Und du wirst es bestimmt von mir zum Geburtstag bekommen. Kann ich sehr empfehlen. Ist quasi ein E-Mail-Roman, wenn man das so sagen kann. Also ist in E-Mail-Form geschrieben. Zwei Personen, die sich mailen. Und es geht um große gesellschaftliche Themen. Es geht um Gender und es geht um Klimakrise. Und es sind zum einen ein Mann aus der Stadt, der bei einer großen Zeitung arbeitet und so die Wokeness verkörpert. Okay. Und eine Landwirtin von einem kleinen Ort in Brandenburg, so wie das bei Julie C. ja üblich ist, die so ein bisschen den Gegenpol dazu abbildet. Und es ist wirklich für mich sehr spannend, was es bedeutet, sich so ein bisschen in der moralischen Überlegenheit zu fühlen. Ne? Was mir ja auch, also wurde mir auch schon an vielen Stellen vorgeworfen, dass ich so davon ausgehe, ich weiß, was richtig ist, was die richtigen Werte sind. Und die Menschen müssen es einfach nur erkennen und müssen diese Welt retten. Aber so funktioniert eine Gesellschaft eigentlich nicht. Also du kannst nicht, vor allen Dingen nicht als Redakteur, als Journalist nicht sagen, das gebe ich jetzt vor und das müssen alle Menschen so leben und so anerkennen. Genau, deswegen geht es auch so ein bisschen um mediale Neutralität und so, finde ich sehr spannend. Ist auch für mich privat sehr erkenntnisreich. Tut natürlich auch manchmal weh, sich das so ein bisschen anzunehmen. Aber ich werde dieses Buch auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, die ich kenne, weil mir hat es jetzt gerade in dieser aktuellen Situation sehr geholfen.
Gut, und dann kann ich nochmal, um mal ein bisschen von Politik auch wieder abzulenken, im Kino letzte Woche, Better Man, schon mal gehört?
Better Man?
Robbie Williams, die Story Robbie Williams,
mit dem Affen.
Wo er ein Affe ist, ja, also laut der Kinobetreiber von Langensalza läuft der Film deutschlandweit nicht so gut, also von den Zahlen her, aber wir fanden den sensationell. Mhm. Also wenn man die Musik von Robbie Williams auch ein bisschen mag, ist dieser Film unfassbar. Also ich weiß gar nicht, wie der Regisseur darauf gekommen ist, das so zu machen.
Ist auf jeden Fall mal was anderes.
Ne? So am Anfang denkst du, warum ist das, jetzt ein Affe? Ja, er wird ja als Affe dargestellt, aber am Ende sagst du, es hätte nicht besser dargestellt werden können, das Leben von Robbie Williams, der ja mit 15 schon ein Weltstar war. Und jetzt, ich glaube, das endet dann mit dem Konzert. Swing When You're Winning hat ja mal diese Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. die ganze Geschichte hat er mal aufarbeitet, hat diese Songs nachgesungen, sensationell, dieses Konzert habe ich damals geliebt, das war glaube ich 2006 oder sowas, da war er 27, da endet auch, wie gesagt, der Film, aber ist das toll gemacht. Also schaut euch mal diesen Film an. Das ist wirklich, was der Typ durchgemacht hat. Damals mit Take That als 15-Jähriger und dann schwerst alkohol- und drogensüchtig. Und also, buh.
Das gibt schon das nächste Musikbiopic mit Timothy Chalamet über Bob Dylan. Weil ich
das gesehen, genau, das genau. Steht ja auch bei mir drauf. Also, Complete Unknown.
Ja, heißt ja.
Also, oh, ich habe schon die Ausschnitte schon gesehen. Oh, ich freue mich so auf den Film. Den, also, das ist
so deins,
unglaublich.
Ne?
Das ist so deins. Ja. Mhm. Mit Pete Seeger zusammen und wie heißt die Sängerin? Kommt jetzt gerade nicht drauf. Also, auf den Film freue ich mich auch schon.
Mhm. Ja, schön.
So, auf was freust du dich noch so?
Ja, ich habe ja schon gemeint, ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, wenn die Wahlen erstmal durch sind und ich mich wieder mit Alltagsthemen, richtig so Routine beschäftige.
Ja, warum machst du es nicht jetzt?
Naja, weil ich einfach zu stark drin bin. Ich wirklich, da meine Kollegin hat schon gelacht über mich. Ich kann morgens, ich höre ja eigentlich immer nur Spaß-Podcasts, ne? Ich höre so Podcast-UFO und sowas. Nachrichten eigentlich eher selten oder nur, wenn es halt relevant ist. Aber gerade, ich habe heute nicht mal meine Guten-Morgen-Playlist angemacht. Ich dachte, ich muss sofort Zeit-Podcast hören, weil ich muss ja informiert sein. Ich muss ja alles mitkriegen, darf auch nichts verpassen. Ich muss ja hier auftreten, so.
Ja, aber
es
du bist
ist
ja
so eine Verantwortung in mir, die ich eigentlich gerne ablegen würde, aber gerade gelingt es mir noch nicht und ich werde wahrscheinlich auch am Samstag noch zu sämtlichen Demos gehen, die hier stattfinden. Das ist ja auch Björn Höcke nochmal in Erfurt angekündigt mit Gegendemonstrationen.
Herzlichen Glückwunsch.
So, und dann gucke ich mir das an am Sonntag und hoffe, dass wir die 4 Jahre überleben unter dem Herrn Merz und danach kümmere ich mich um meinen Kleingarten und packen nur ein paar neue Rezepte raus und ja.
Ja, aber es geht ja auch ein bisschen um unsere, wie sagt man so schön, um unsere Psychohygiene.
Ja, ja,
also
total.
Das ist, man muss sich auch ein bisschen davon, man muss das auch versuchen, ab und zu trennen. Weil, wie gesagt, du hast ja vorhin mit der Frage wahrscheinlich auch suggeriert, natürlich muss ich sagen, mir geht's gut. Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt befürchte, dass ich morgen arbeitslos bin, dass ich mich nicht mehr ernähren kann oder in meinem Umfeld nicht mehr. Aber das ist ja jetzt trotzdem kein Abbild dessen, was gerade passiert. Gell? Die Welt verändert sich in einem Ausmaß, was wir nicht für möglich gehalten haben. Aber natürlich muss ich auch sehen, dass ich in meinem Umfeld mich auch entsprechend wohlfühle. Und das heißt, ich muss mich, und das weißt du, glaube ich, besser als ich, ab und zu auch einfach mal rausnehmen. Und das muss jeder Mensch für sich rausfinden, wie kann er sich mal rausnehmen. Weil wenn ich Tag und Nacht alle Podcasts, alle Talkshows sehe und so weiter, dann wirst du verrückt im Kopf. Ja. Und die meisten sagen ja auch, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Die sagen auch, hoffentlich ist Sonntag vorbei und so weiter. Ja, weil die Leute, die verkraften das ja auch nicht. Weil alles, was du hörst und siehst, arbeitet ja an deinem Kopf, das muss ja auch einsortiert werden und registriert werden. Das ist ja gar nicht so einfach und deshalb, ich kann es immer wieder sagen, geht raus spazieren, macht Sport, geht töpfern oder zur Feuerwehr.
Das stimmt, das habe ich die Nacht noch überlegt, dass ich das erzählen wollte, dass ich den Harti Krause-Plan für mich umsetzen möchte, was Sport und Bewegung angeht.
Wie
also ich wollte dich noch fragen, ob der auch Ernährung einbezieht.
Na logisch.
Habe ich mir gedacht. Ich will auf jeden Fall wieder mehr Sport machen, auch wenn es mir nicht so gut gefällt wie dir, aber ich werde mich wieder bei einem Kurs anmelden und ich werde auch wieder zu dem Fitnessstudio gehen, wo ich angemeldet bin. Da war ich jetzt seit Anfang des Jahres nicht mehr. Das ist zum Thema gute Vorsätze. Aber ich hatte den Vorsatz eigentlich gar nicht. Aber ich merke auch, dass ich diese Ablenkung brauche und meinem Körper was Gutes tun muss. Also ja, den Hardy-Krause-Plan habe ich auf jeden Fall.
Sehr gut. Sehr
nach
gut.
Der Wahl.
Und ich kann es dir auch sagen, ich mache das auch. Die Woche habe ich, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal Sport gemacht. Und ich sage dir mal, ich glaube, mein Körper... Gut, ich bin jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten, nicht mehr der Frischeste. Mein Körper ändert sich nicht mehr groß. Ich versuche, das Level zu halten. Also ich bin da nicht zufrieden damit, aber Psychohygiene, mein Kopf nach Sport, das ist so ein geiles Gefühl, wenn du mit Sport fertig bist und du hast was für dich getan. Das ist für mich so, der Tag ist für mich erst komplett, wenn ich irgendwie was auch sportlich gemacht habe. Und wenn ich dann mich zu Hause vom Fernseher und mache ein paar Liegestütze oder ein paar Sit-Ups, weil das macht was mit mir. Und wahrscheinlich gar nicht mehr mit dem Körper, sondern eher mehr mit dem Kopf. Und das ist für mich das Wichtige. Und das schützt mich vielleicht auch vor Depressionen oder für
zeigst du auf mich.
Nein, aber weil ich gerade überlege, ist ja kein anderer da jetzt. Also, und das ist, glaube ich, und das muss jeder rausbekommen für sich. Und ob er dann, wie gesagt, Mittagsschlaf macht oder ob er, wie gesagt, spazieren geht oder töpfern geht, das muss jeder für sich rausfinden. Aber darauf muss man achten, sonst wird man wirklich in dieser Welt verrückt, weil wir kriegen ja dauernd Input.
Ja. Ich wollte dir eigentlich noch eine Frage stellen, aber wir müssen wahrscheinlich gleich anfangen.
Du kannst mir eine Frage stellen, ich kann ja nur
vorbereiten. Was hältst du denn von Menschen, die sich auch während der Wahlkampfzeit so komplett raushalten aus allem? Oder was hältst du, das würde ich eigentlich den Herrn Vogt auch gerne fragen, von Menschen, die auch nicht wählen gehen? Es gibt nämlich immer noch, also es gibt eine große Anzahl von Menschen, die sind immer noch unentschlossen vor der Wahl, finde ich spannend, aber es gibt natürlich auch eine Anzahl von Menschen, die gar nicht wählen gehen.
Sagen, soll ich dir mal was erzählen? Dein Podcast-Freund Marne hat dazu heute bei Instagram etwas
gepostet. Der hat das nicht heute gemacht, der hat das schon gestern gemacht.
Gut, ich habe
es
heute erst
gesehen. Ich habe es schon gesehen.
Und erzähl doch genau die Geschichte, wo jemand getroffen hat, der gesagt hat, ich gehe sowieso nicht wählen, weil tut sich nicht und so weiter. Finde ich sehr interessant.
Kennst du auch jemanden, der sagt, er geht nicht wählen?
Ja.
Ist jetzt keine Namen nennen,
aber ja. Ja, kenne ich auch. Genau aus dem gleichen Grund. Mhm. Ist ja egal, ob ich wenig wähle, wenn ich nicht wähle, die Scheiße geht weiter und ja, das gibt es also auch.
Redest du dann auf die ein? Oder sagst du, ja, kann jeder so
entscheiden? Ja, natürlich rede ich darüber, aber nicht mit dem Ansinnen, den jetzt umzukrempeln und zu drehen, sondern einfach natürlich zu sagen, dass ich das nicht gut finde, aber auch nicht mehr und nicht weniger, weil was gibt uns das Recht, andere Leute zu denen zu sagen, was sie zu tun haben.
Ja, das ist hier Juli C.
Ja, genau. So, pass auf, wir werden jetzt mal...
Jetzt ist los.
Jetzt mal anrufen.
Ja, soll ich so lange ein bisschen überbrücken hier? Weil du musst dich ja erstmal durchstellen lassen. So. Unser Ministerpräsidenten.
Ja, Sauer.
Ja, schönen guten Tag, Frau Sauer. Hier ist der Podcast Two of Us. Und wenn wir richtig informiert sind, haben Sie das große Glück, uns jetzt mit dem Ministerpräsidenten von Thüringen zu verbinden.
Das Glück habe ich. Ich stelle mal durch einen Moment.
Dann sagen wir herzlichen Dank.
Was für ein großes
Glück. Bitte schön.
So.
Schauen wir mal. Und nochmal ein anderer Sound hier. Soundunterstützung im Podcast.
Aber es wäre natürlich auch schön, wenn der Sound...
Wenn er wirklich rangeht, ne?
Aufhört.
Ich weiß nicht, wie beschäftigt er ist oder ob er
noch einen Termin steht. Übrigens, wir sind pünktlich. Es ist 13:30
Uhr. Naja, klar. Ich dachte mir, beim Ministerpräsidenten müssen wir auch pünktlich sein. Das gehört sich doch so.
Ja, jetzt, Leute, tut uns leid, aber... Wir sind in der Warteschleife des MP. Schönen guten Tag!
Ja.
Haben wir jetzt. Herr Vogt ist am Telefon, oder?
Ja, ist das okay?
Das
man
trifft
hört
sich,
Sie gut. Hallo, Herr Vogt.
Das trifft sich sehr gut. Wir sagen herzlich willkommen im Podcast Two of Us. Herr Vogt, wir kennen uns schon ein bisschen. Mein Name ist Hardy Krause. Mir gegenüber sitzt meine Tochter Caroline Rommeis. Und wir sagen einen wunderschönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr.
Wir uns auch.
Herr Vogt, ich habe schon mal was getan, damit das Ganze ein bisschen warm wird in unserem Gespräch. Ich habe nämlich schon mal im Vorfeld unseres Podcasts, wir nehmen schon eine halbe Stunde auf, gesagt, dass ich das eigentlich bei Ihnen wirklich jetzt schon zweimal erlebt habe, dass Sie wirklich 100% zu Ihrem Versprechen stehen. Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil das, glaube ich, nicht alle Politiker so machen. Das merken wir gerade in diesen Tagen. Sie haben gesagt, wir machen den Podcast und deshalb sage ich doch mal herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr, sehr gern.
Okay, so. Unser Podcast ist ja sozusagen ein Zwei-Generationen-Podcast, in dem wir mal so ein bisschen beleuchten, wie die Welt aus meiner Sicht, ich sag mal aus Boomer-Sicht ist und die Welt meiner Tochter. Was bist du für eine Generation?
Oh Gott, frag mich doch nicht. Gen Z. Gen Z bin ich.
Okay. Wir fangen mal an. Herr Vogt, das Schöne ist, Sie waren gestern in meiner Heimat, Bad Langensalza und Schönheiligkreis. Vielleicht können Sie uns mal sagen, was sind so die bleibenden Eindrücke von Ihrer ersten, von Ihrem ersten Trip? Es ist ja nicht der erste Trip, aber im Rahmen Ihrer Ministerpräsidententour durch Thüringen?
Ja, ich habe gestern meine erste Kreisbereisung im Unterhainichkreis gemacht, weil ich Unterhainichkreis, der ist so ein bisschen wie das kleine Thüringen. Ja. Wir haben größere Städte, aber auch viel ländlichen Raum. Wir haben viel Natur, aber auch eine ganz hohe Konzentration an Geschichte und Kultur. Gerade jetzt in Mühlhausen mit 500 Jahre Bauernkrieg, aber eben auch viele tolle Infrastrukturprojekte. Ich habe mir gestern das Größte, was es momentan in Thüringen gibt, angeguckt. Bad Langensalza, Ortsumfahrung. Und Mühlhausen.
Gebet 247.
Ja. Ja, wirklich ganz beeindruckend, aber eben auch Lengenfeld unterm Stein, Kresine und viel ländlicher Raum auch. Und was ich sagen kann, ist, die Leute haben richtig Lust, was zu machen. Man muss sie aber auch lassen. So, und das wollen wir als Landesregierung ermöglichen. Und deswegen war es gestern ein guter Tag. Und ich muss gestehen, ich habe natürlich auch mit dem Skaterpark in Mühlhausen den größten Skaterpark in Deutschland gesehen. Man hat da auch noch eine ziemlich leckere Bratwurst gegessen.
Also sind Sie auch eine Runde geskatet? Eine Runde gedreht?
Das ist ja BMX-mäßig gewesen. Okay. Ich hätte es gemacht, aber ich glaube, die Halfpipe, das hätte ich nicht hingekriegt.
Jeder sollte sich auf seine Kernkompetenzen ja, konzentrieren. Ja, übrigens, Sie waren ja auch im Friederikenschlösschen. Das ist auch der Ort, wo meine Talkshow geboren wurde, sozusagen. Da war das erste Mal. Ist auch ein wunderschönes Gebäude, oder?
Das finde ich phänomenal. Also Bad Langensalza ist mega. Vor allen Dingen, ich hatte einen ganz spannenden Einblick. Ich bin eingeladen worden in die historische Druckerei und da durfte ich einen Sonderdruck machen für meinen Besuch und da war das Schlösschen drauf, also insofern richtig klasse und das zeigt eigentlich, was wir für ein wunderbares Land sind.
Ja, das kann ich eigentlich nur so bestätigen. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn Sie auf Ihrer Tour sind und die geht ja auch noch weiter und ich habe das ja heute auch so ein bisschen medial verfolgt, natürlich werden alle sagen, Herr Vogt, wir brauchen Hilfe vom Land, wir brauchen einen Finanzausgleich und so weiter. Sie werden natürlich auch die Hoffnung verteilen, auch dass die Menschen auch dazu kommen. Aber wie soll denn das alles finanziert werden eigentlich, was Sie den Menschen da versprechen? Weil ich glaube, da ist ja ein Bedarf, der ist ja enorm. Den werden Sie ja gar nicht decken können, oder?
Na, zuerst einmal finde ich Menschen, die Ideen haben und auch Lust, was zu machen, sehr unterstützenswert, weil es gibt ja genügend Miesepeter und da sind mir die sehr lieb, die auch sagen, ich packe an. Da gibt es ganz kleine Projekte, wo mal im Dorfmittelpunkt was gemacht wurde und manchmal richtig große Investitionen. Und vielfach, was mir alle sagen, dass es zu kompliziert geworden ist. Deswegen ist mein Anspruch schon, dass wir es wieder einfacher machen, weniger bürokratische Belastung, Dinge auch schneller entscheiden und beschleunigen und das führt dann auch dazu, dass wir bestimmte Sachen, ja, vielleicht auch manchmal mit weniger Geld, aber dafür mit mehr Energie und Geschwindigkeit anpacken können. Aber ich finde nicht, dass wir den Leuten falsche Illusionen machen sollten. Das ist schon nicht ganz einfach für die öffentlichen Bereiche. Wir müssen den Gürtel schon enger schnallen. Aber wir können mit dem Engagement, was die Leute haben, manchmal auch mit weniger Geld viel mehr erreichen.
Okay. Ich habe heute mal nachgezählt. Ich glaube, Sie sind jetzt 64 Tage im Amt. Stimmt das oder haben Sie noch nicht nachgezählt?
Ich führe keine Strichliste, okay. Ich sag mal so, jemand, der so präzise als Sportlehrer messen muss, der wird das schon wissen.
Genau, der ist ja vorbereitet. Nein, aber wir haben uns ja im Oktober, da waren Sie ja noch nicht Ministerpräsident, gesehen und da habe ich Ihnen die Frage gestellt, wie wird sich denn das Leben so verändern als Ministerpräsident? Und da haben Sie gesagt, ach, ich glaube, so doll wird sich's gar nicht ändern. Wie sieht das Fazit heute aus nach 64 Tagen?
Na, das hängt ja auch häufig von einem selbst ab. Also ich versuche mich jetzt nicht im Spiegel anders anzugucken als die Tage vorher und dementsprechend bin ich da ganz versucht, da so authentisch wie möglich zu sein. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man natürlich jetzt mit jetzt weiß immer jeder, wo ich bin im Büro und die Sicherheit. Da muss ich mich schon dran gewöhnen als freiheitsliebender Mensch, aber in der Sache ist, glaube ich, schon eine gute Aufbruchsstimmung in Thüringen und die Menschen wollen genau wissen, was man macht und die Entscheidung, die man trifft, die hat auch Konsequenzen für viele und dementsprechend ist man sich der Verantwortung, glaube ich, bewusst und das ist schon eine Veränderung. Ja? Vorher konnte man, sagen wir mal, unbedachter auch nochmal die eine oder andere Aussage tätigen, da macht man sich jetzt nochmal einen Tag mehr Gedanken, aber ansonsten ich bleibe so, wie ich bin. Ich glaube, anders gibt es mich nicht.
Herr Vogt, in der Talkshow bei meinem Vater, bei der ich ja leider nicht beiwohnen konnte, die ich mir aber angeschaut habe.
Haben Sie echt was verpasst?
Ja, das durfte ich mir schon vermehrt anhören.
Die Mariana Jamanka, die haben richtig also es war sehr, sehr stark.
Ja, ich hab schon viel darüber gehört. Ich habe es mir angeschaut und Sie haben unter anderem auch darüber gesprochen, wie die Zusammenarbeit mit oder die Verhandlungen mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht und insbesondere mit Sarah Wagenknecht laufen. Da haben Sie unter anderem gesagt, in Thüringen wird keine Weltpolitik entschieden, lassen Sie uns unser Ding machen, kümmern Sie sich um den Deutschen Bundestag, fand ich sehr schön. Wie läuft es denn bisher mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der SPD? Beziehungsweise ist das noch so, dass Sie Ihr Ding machen können in Thüringen oder gibt es da noch quasi Anmerkungen von Frau Wagenknecht?
Also was ich wahrnehme ist, wir haben wirklich sehr engagierte Koalitionspartner mit BSW und SPD hier in Thüringen. Das sind Leute, die haben genauso Lust, pragmatisch für unsere Heimat Politik zu machen. Logisch ist, das ist manchmal auch wird's unterschiedlich gesehen, sonst gäbe es ja keine unterschiedlichen Parteien. Aber im Großen und Ganzen haben wir eine sehr, sehr große Gemeinsamkeit und auch miteinander ist gut. Wie das jetzt wird nach den Bundestagswahlen am Sonntag, das werden wir rausfinden. Ich glaube, für uns jetzt, sag ich mal, als Parteivorsitzender auch der CDU sieht es vernünftig und gut aus. Aber wie es für die anderen Parteien läuft und was das dann für Konsequenzen hat, werden wir sehen. Aber ich erlebe alle, die jetzt hier in Thüringen Verantwortung haben, doch sehr, sehr motiviert, da auch die Sachen hier anzupacken. Und da lassen wir uns jetzt auch nicht von der Politik da in Berlin nervös machen. Und so funktioniert es, glaube ich, auch.
Herr Vogt, das haben Sie selber schon gesagt. Natürlich sind wir alle in Erwartung des Sonntages. Und wenn wir Sie jetzt einmal schon hier da haben, natürlich frage ich Sie jetzt sozusagen mal als CDU-Landesvorsitzender. Die Prognosen sind ja mittlerweile bekannt. Wenn ich jetzt mal mich so umhöre mit den Leuten, mit denen ich so umgehe, dann sagen die, naja, also eine große Koalition mit CDU, SPD, das wäre eigentlich das, was wir uns wünschen, aber wahrscheinlich zu wenig ist. Jetzt sagt man, ja, wäre vielleicht ganz gut, wenn die FDP noch reinkommt, dann könnten wir also in der Dreierkoalition das machen. Viele sagen, wir wollen auf keinen Fall wieder eine Dreierkoalition haben. Wie sehen Sie denn die Chancen als CDU-Landesvorsitzender einer großen Koalition oder einer Koalition unter Beteiligung einer dritten Partei?
Ich finde, das ist wie in einer guten Partnerschaft. Wenn man sich mit wenigeren Leuten abstimmen muss, ist es durchaus besser.
Na ja, klar.
Dann kommt man schneller zu einer Lösung. Also bei mir ist das so geregelt, die Lösung hat meine Frau schon immer parat. Also insofern ist das schon gut.
Okay.
Nein, aber Spaß beiseite. Also ich glaube, ich denke, dass es gut für Deutschland wäre, dass es einen Politikwechsel gibt, weil ich den Eindruck habe, gerade bei der Wirtschaft, uns gibt's ist ganz schwierig und Politik hat da einen maßgeblichen Anteil dran. Die Ampel hat, glaube ich, viele schwerer gemacht für gerade unsere mittelständische Wirtschaft und da muss sich was ändern. Also und dafür braucht es ein Bündnis, was sich jetzt nicht lange aufhält und auch nicht streitet, sondern eins, was gemeinsam in die richtige Richtung zieht. Und wir haben ja ein neues Wahlrecht im Bundestag und jede kleine Partei, die jetzt so zwischen 4 und 5% ist, wenn die reinkommt, nimmt die dann 15, 20 Sitze weg von den Großen, also von der CDU. Und dadurch wird es dann schwieriger, überhaupt eine Mehrheitsregierung hinzukriegen. Und deswegen neige ich schon sehr dazu, dass man eher ein Zweierbündnis anstrebt. Und da, glaube ich, ist schon die große Koalition ein Weg, der, ja, glaube ich, die Probleme Wirtschaftswachstum, das Thema Sicherheit, die Frage auch, wie sieht die Bildung unserer Kinder aus, die Zukunftsfragen, dass wir die schon gemeinsam ganz gut angehen können.
Aber gehen Sie davon aus, dass die Stimmen reichen für eine große Koalition?
Also die Umfragen, so wie sie jetzt aussehen, bieten da eine gute Chance. Aber in der Tat, da haben Sie recht, Herr Krause, es kommt schon darauf an, dass jeder seine Stimme verantwortungsvoll abgibt, weil was uns nichts bringt, das sage ich jetzt auch mal als Thüringer, wenn jemand eine Fruststimme abgibt und am Ende haben wir dann eine Situation wie jetzt vielleicht in Sachsen oder woanders, wo es nicht zu einer vernünftigen Regierung kommt. Und das darf uns nicht passieren. Deswegen da Stimmen auch zu konzentrieren und zu wissen, worum es geht, das ist wichtig. Und ich glaube, eine Zweierkonstellation ist gut möglich.
Herr Vogt, Sie als CDU-Landesvorsitzender, Sie haben ja eben schon angesprochen, dass einige Sachen von der Ampelregierung dann erstmal ausgeglichen werden müssen. Ich habe dazu ein bisschen das CDU-Wahlprogramm mir angeschaut und bin ein bisschen erschrocken darüber, dass so viel erstmal wieder rückgängig gemacht werden soll. Also Stichwort Selbstbestimmungsgesetz, auch das Bürgergeld, das Energiegebäudegesetz, Cannabis. Ist es nicht ein bisschen verwerflich, alles von den Vorgängern erstmal abzuschaffen, bevor man sich selber einen Kopf macht, was man vielleicht Neues schaffen kann? Weil, ja, ich lasse die Frage mal so stehen.
Naja, wir haben ja viele Dinge, die wir neu angehen wollen. Das Thema Steuerreform, Entlastung der arbeitenden Mitte der Gesellschaft spielt eine große Rolle. Also, dass die Leute mehr im Portemonnaie haben, mehr Netto vom Brutto, dass auch unsere mittelständischen Unternehmen entlastet werden. Die sind momentan sehr hoch belastet. Und das sind so die Sachen, die wir nach vorne entwickeln. Aber zur Gradlinigkeit gehört ja aber auch dazu, dass vielfach Reformen gegen teilweise die gesellschaftliche Mehrheit durchgesetzt worden sind. Nehmen Sie die Frage auch des Bürgergeldes. Das ist ja durchaus heiß umstritten. Wenn Sie sich anschauen, mittlerweile ist es so, dass 50 Milliarden Euro jedes Jahr ausgegeben werden für das Bürgergeld. Das sind 10% des Bundeshaushaltes. Und ich verstehe unseren Sozialstaat so, dass Menschen, die krank sind, die nicht arbeiten können, die volle Unterstützung verdient haben. Aber diejenigen, die arbeiten könnten, die müssen sich schon fragen lassen, warum sie es nicht machen. Und die können dann auch nicht dauerhaft durch den Sozialstaat und durch die Steuerzahler mit durchgebracht werden. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Und deswegen wollen wir das auch ändern, weil wir am Ende wollen, dass Menschen, die arbeiten können, auch tatsächlich arbeiten.
Ja, jetzt möchte ich nochmal kommen zum Thema Bildung. Sie haben ja angekündigt, die Lehramtsanwärter den Angebote zu machen. Und das ist auch passiert. Ich habe auch zwei Lehramtsanwärter an meiner Schule, die auch diese E-Mail bekommen haben, mit dem Angebot in Thüringen zu arbeiten. Und jetzt habe ich mir nochmal das 100-Tage-Programm nochmal angeschaut. Da geht es natürlich auch da nochmal um den Unterrichtsausfall zu minimieren. Sie haben es geschrieben, mit unter 10% zu bekommen. Mir ist aber jetzt noch nicht so richtig klar, wie das, Sie sprechen hier von Ressourcen, die anders verteilt werden sollen, wie das funktionieren soll.
Da gibt es leider nicht eine goldene Lösung, sondern wir brauchen mehrere Steine, die zusammen, glaube ich, eine gute Wirkung erzielen. Also erstmal ist es so, dass mittlerweile jede 10. Schulstunde in Thüringen ausfällt und das ist schwierig. Ja. Und ich habe als eine der ersten Handlungen als Ministerpräsident Folgendes gemacht, bin ein Problem angegangen, was in Thüringen total schwierig ist. Viele auch aus Thüringen, die hier ihren Lehramtsabschluss machen, kriegen ganz spät nur eine Information, ob sie in Thüringen bleiben können. Da haben sie schon lange in Sachsen-Anhalt oder eben in Niedersachsen oder in Hessen schon ein Angebot bekommen. So, und deswegen sind wir jetzt schon ganz frühzeitig auf diejenigen, die noch in der Ausbildung sind, zugegangen und haben gesagt, hier, wir bieten euch eine Übernahmegarantie für Thüringen an, wenn ihr einen vernünftigen Abschluss macht. Und wir bieten euch gleichzeitig auch Beratung dazu an. Deswegen gibt es in vier Bereichen Thürings, also Norden, Süden, Osten, Westen, jetzt einzelne Gespräche. Das erste hat schon stattgefunden. In Südthüringen sich junge Lehrerinnen und Lehrer, die in der Heimat bleiben wollen, an. Und ich habe insgesamt 700 angehenden Lehramtsabsolventen auch einen Brief geschrieben, viel positives Feedback darauf bekommen. Und so packen wir das an. Das ist ein Weg, ja, dass wir die hier halten. Das zweite ist, wir müssen natürlich auch schauen, wo werden Lehrer über Gebühr belastet, auch mit dem Thema Bürokratie, Dokumentation, Statistik, Meldepflichten. Wir wollen eine Schulsoftware einführen in Thüringen, die für alle das vielfach vereinfacht. Und so können die Lehrer weniger bürokratisch unterwegs sein und dafür mehr vor der Klasse stehen. Dann spielt das Thema Seiteneinsteiger eine große Rolle, wo wir halt auch gucken, dass das leichter gemacht wird. Und der Bildungsminister, der Christian Tischner, der wird jetzt den nächsten Maßnahmenpaket vorstellen, wo wir noch mehrere solche Punkte haben. Und das zusammengenommen soll dazu führen, dass wieder Lehrer vor der Klasse stehen und dass unsere Kinder tatsächlich auch Unterricht haben, weil das ist so ein bisschen die stille Krise bei uns im Land, dass Kinder nicht die Ausbildung bekommen, die ihnen eigentlich, glaube ich, zusteht und die sie auch fit für die Zukunft macht.
Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, das Feedback vieler Schulleitungen. Ich habe bei mir im Unschul-Teinig-Kreis über 50 Schulen, da sind allerdings auch freie Schulen dabei und kommuniziere sehr intensiv auch mit den Schulleitungen. Und die sagen, das kann ich jetzt auch mal so offiziell sagen, doch im Tenor, der bürokratische Aufwand raubt uns Zeit und natürlich auch Nerven. Und genau das, was Sie jetzt gesagt haben, natürlich diese Zeit wieder vor den Schülern zu stehen und mit den Schülern zu arbeiten, die könnten wir gebrauchen. Ich weiß auch, dass der neue Staatssekretär, Dr. Althaus, auch da schon damals in Nordthüringen schon Pläne entwickelt hat mit Schulverwaltungsassistenten, mit Clusterassistenten und so weiter. Also ich glaube, da dieser Weg muss eingeschlagen werden, dass man den Lehrern wieder das übrig lässt, wofür sie ausgebildet wurden, nämlich am Schüler zu arbeiten. Und wir mittlerweile so viel mit anderen Dingen zu tun haben, die uns wirklich abhalten an den eigentlichen Dingen. Und wir haben auch mittlerweile auch, es gibt mittlerweile gute Software. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Schule eine Software, wo wir alle Schüler und alle Eltern mit drin haben. Die Eltern können die Leistungen ihrer Schüler abrufen. Wir können kommunizieren mit den Eltern auf dieser Basis. Und das funktioniert wunderbar. Wir haben 2 Jahre braucht, um das den Kollegen auch so mit an die Hand zu geben, auch den Eltern mit an die Hand zu geben. Aber das funktioniert. Und das wäre schon ein wichtiger Schritt, wenn wir da weiterkommen, dass Lehrer sich wieder auf das konzentrieren könnten, für das sie ja ausgebildet wurden.
Also das finde ich klasse. Das können wir sicherlich uns dann auch nochmal anschauen, weil ich bin natürlich interessiert, dass wir da jetzt nicht so Insellösungen schaffen in ganz Thüringen, sondern dass es quasi ein Angebot gibt, wo viele auch drauf zugreifen können. Und dadurch macht man es auch leichter, untereinander zu kommunizieren. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. In Thüringen ist das ganze Thema Messenger in den Schulen total verpönt, während in Hessen man zum Beispiel mit Trema und anderen halt auch kommunizieren kann. Und ich glaube, diese Frage von, dass Eltern auch mal, ganz simpel gesprochen, eine Klassenrunde machen, also eine WhatsApp-Gruppe oder eine Trema-Gruppe machen können, ohne dass sie dann gleich wieder Probleme mit dem Datenschutz bekommen. Ich glaube, diese Fragen, die muss man ganz praktisch lösen. Und da muss man auf Lehrer hören, die jeden Tag da die Erfahrungen mit haben. Und der Bernd-Uwe Althaus, unser Staatssekretär, ist halt jemand, der auch ein Praktiker ist, ja, der, glaube ich, weiß, wie man das jetzt anpacken muss. Und das war uns wichtig, dass wir im Bildungsministerium Leute haben, die tatsächlich auch wissen, wie Schule funktioniert.
Zum einen ist es halt der Punkt jetzt, wie Sie gesagt haben, wieder Lehrer und Lehrerinnen vor die Klassen zu bringen und das zu unterstützen. Und ich höre da auch raus, dass Digitalisierung da ein wichtiges Stichwort ist. Das finde ich super. Nun ist es ja aber auch so, dass wir gerade einen starken Geburtenknick erleben und eventuell bald dann doch keine Klassen mehr füllen können, weil die Kinder uns ausgehen. Beziehungsweise wir in Thüringen ja ein Bundesland sind, was immer schon sehr stark durch den demografischen Wandel leidet, eher eine ältere Bevölkerung hat. Wie wollen Sie denn dieses Problem angehen, dass uns quasi die jungen Menschen und ja letztendlich auch die Arbeitskräfte ein bisschen ausgehen in Thüringen?
Ja, das ist ein riesen Thema für uns und total unterschätztes auch. Wir sind, was den Altersdurchschnitt angeht, das zweitälteste Bundesland in Deutschland. Gerade bei dem Thema Fachkräfte wird uns so prognostiziert, dass wir da den stärksten Verlust innerhalb der nächsten 15, 20 Jahre haben. Ich bin bei den Hysteriemeldungen immer ein Ticken vorsichtig, weil wir leben in Zeiten der Digitalisierung und von Dingen, wo sich einfach auch Technologien und Möglichkeiten erweitern. Deswegen darf man das nicht, muss man sich da nicht anstecken lassen, sondern muss Vorsorge treffen. Aber das Wichtige ist doch, dass wir ein attraktives Bundesland ist, dass Leute auch zu uns kommen, auch aus anderen Bundesländern oder darüber hinaus und sagen, ich habe Lust und ich habe Bock auf Thüringen. Ja, so, und da die Bedingungen zu schaffen, das fängt an mit einer guten sozialen Infrastruktur, geht weiter über die Frage auch, dass man vernünftig zu bezahlbaren Preisen Wohnraum haben kann und vor allen Dingen attraktive Jobangebote. So, und daran arbeiten wir, das ist für mich mein oberster Arbeitsauftrag. Und das Zweite ist aber auch, in den Blick zu nehmen, wie schaffen wir es eigentlich in einer älter werdenden Gesellschaft trotzdem die Infrastruktur sicherzustellen, die wir brauchen. Also das ist zum Beispiel das ganze Thema medizinische Versorgung. Wenn man keinen Termin mehr beim Arzt bekommt oder wenn das Krankenhaus über eine Stunde entfernt ist, dann funktioniert das nicht. Dann hat man nicht die gleichen Lebenschancen. Und solche Themen anzugehen, die beschäftigen mich schon sehr. Und ich gebe mal ein Beispiel von meiner Tour gestern durch den Unzulheinigkreis. Ich war gestern in der Stadtwerkstatt in Mühlhausen. Dort wurden mir halt neuartige Konzepte zum Thema Smart City vorgestellt, also wie man mit Sensortechnik autonomen Fahren innerhalb der Stadt auch neue Möglichkeiten schaffen kann. Also die planen jetzt zum Beispiel einen autonomen Innenstadtbus, also wo auch Leute von A nach B kommen können. Und solche modernen Konzepte, die wir in Thüringen befördern. Und last but not least, ich komme gerade aus dem Gespräch mit einer möglichen Großinvestition in Thüringen, wo eine Menge an modernen Arbeitsplätzen dran steckt. Und so bringen wir auch junge Leute hier zu uns nach Thüringen und damit stimmt dann auch wieder die demografische Prognose.
Okay, klingt nicht verkehrt. Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal einhaken, so Stichwort Zuwanderung und auch Migration ist ja schon auch notwendig, weil Deutschland ja insgesamt auch an einem demografischen Wandel leidet und wir auch auf ausländische Fachkräfte angewiesen sind. Ich habe jetzt vor kurzem ein Wahlplakat von Bündnis Sahra Wagenknecht gesehen, wo drauf steht, das Land wünscht sich weniger Migration. Kann man drüber streiten, aber unser Land braucht ja zwingend Migration, also Fachkräfte auch aus anderen Ländern. Wie sehen Sie denn dieses Thema und wie gehen Sie da in Thüringen darauf ein?
Ja, klar. Thüringen ist immer ein Land der Zuwanderung gewesen. Also wenn Sie sich die Thüringer Geschichte anschauen, wir haben immer davon profitiert. Mittlerweile ist es so, jeder vierte Klinikarzt in Thüringen hat Migrationshintergrund.
Ja.
Das heißt, das ist schon heute so. Und deswegen mahne ich ja auch immer zur Umsicht in solchen Fragen. Ich finde, wenn der Maßstab gilt, diejenigen, die zu uns kommen, arbeiten wollen, Steuern zahlen, sich an unsere Rechtsordnung halten und in die Gesellschaft einbringen wollen, und das sind viele Menschen im Freistaat, die sind uns herzlich willkommen. Aber diejenigen, die da nicht mitmachen wollen, die haben, glaube ich, auch keine dauerhafte Bleibeberechtigung bei uns. Und das muss man gut miteinander unterscheiden. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. In Thüringen ist es momentan so, nach 10 Jahren der Vorgängerregierung, dass wir die längsten Wartezeiten bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen haben. Also sprich, wenn Sie eine Pflegekraft, eine medizinische Kraft aus dem Ausland wollen, die müssen ihre Berufsqualifikation nachweisen. Das dauert in Thüringen knapp 225 Tage. Die hessischen Kollegen, nicht weit weg von uns, die schaffen das in 6 Wochen. So, und das bedeutet, da sind wir unattraktiv. Und das will ich verbessern, deswegen gehen wir da sehr konsequent ran. Immer mit dem Blick, wir wollen erstens alle unsere Jugendlichen und Kinder, die hier in der Schule sind, in Ausbildung bringen und dass die bei uns bleiben. Und gleichzeitig aber auch sicherstellen, dass wir Zuwanderung, qualifizierte Zuwanderung mit Menschen, die auch Lust haben auf Thüringen, hier auch einladen.
Ich will nochmal auf das Thema Schulsport zu sprechen kommen. Wir haben ja damals in der Talkshow auch sehr intensiv darüber geredet, weil ich nach wie vor der Meinung bin, nicht nur ich, dass tägliche Bewegung, ich glaube, für viele Schulen, für viele Schülerinnen und Schüler in den Schulen doch eine deutlich entspanntere Schulatmosphäre machen würde, als wir das jetzt kennen. Aufgrund des Mangels natürlich auch im Sport, aufgrund der Tatsache, dass Sport natürlich auch mit Kunst und Musik als erstes gestrichen wird. Jetzt habe ich gelesen, dass Ihr Amtskollege Herr Söder in Bayern eine halbe Stunde Bewegung gesetzlich verankert hat. Ich weiß nicht, ob er es schon gemacht hat. Sie haben das damals, glaube ich, auch beim Neujahrsempfang kurz erzählt. Hat er das schon gemacht oder ist das in Arbeit? Wissen Sie das?
Er hat schon Pilotschulen, aber er wird es jetzt verankern. Aber ich habe ja so einen klugen Impuls von einem wirklich engagierten Koordinator für Schulsport im Unzul-Heinig-Kreis bekommen, in einer Talkshow. Also von Ihnen, Herr Krause, ja. Dass wir diese tägliche Schulstunde machen müssen. Und da war ich ja gerade in Regierungsverhandlungen zum Regierungsvertrag. Auf die Schulstunde habe ich selber noch nicht geschafft. Aber wir machen diese Viertelstunde, die werden wir machen, weil ich wirklich auf dieses Thema Bewegung will. Und ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, für eine gute Bildung braucht es eben nicht nur Kopf, sondern eben auch Herz und vor allen Dingen eben auch Körper. Ja? Also dass man, also man sagt ja immer Kopf und Hand, gell? Dass beides miteinander gut zusammengebracht werden muss. Und wir werden das jetzt gerade konzipieren in Thüringen und dann versuchen, relativ zügig umzusetzen, weil unsere Kinder müssen sich bewegen. Das hat auch eine, ich sag mal, anders gelagertes Thema ist auch die Frage, wie gehen wir mit Handys in der Schule um? Und wir haben uns ja darauf verständigt, dass wir ein Handyverbot in der Schule auch in der Grundschule umsetzen wollen, weil es mittlerweile wirklich neurologische Untersuchungen gibt, die zeigen, dass unsere Kinder da die Kreativität, die Fantasie, aber eben auch ja in gewisser Weise der Umgang verloren geht. Und wenn Sie sich überlegen, dass Sie mit Ihrem Daumen jeden Tag, ich kriege nicht mehr die ganze Meterzahl hin, aber ich glaube, es waren fast 150 oder 250 Meter, die Sie mit dem Daumen irgendwie am Handy scrollen, dann zeigt das doch einiges, was sich da verändert. Und da brauchen wir einen sportlichen Ausgleich. Die Kinder sind dann auch viel ruhiger, glaube ich.
Definitiver. Das ist ja auch eigentlich alles nachgewiesen, wie gesagt, ob wir die tägliche Sportstunde schaffen werden, rein personell und auch infrastrukturell, das wird sich zeigen. Aber es gibt auch Schulen, die machen das in den 5. und 6. Klassen auf jeden Fall. Und das hat seine Auswirkungen. Und vor allen Dingen sagen das die Lehrer, die Nicht-Sportlehrer, die sagen, mit diesen Schülern kann ich besser arbeiten. Und das ist so, wo immer ich rede, auch den Leuten sage, dass davon profitieren nicht nur die Sportlehrer, davon profitieren die Mathe-Deutschlehrer, die Englischlehrer, weil die Kinder einfach aufnahmefähiger sind, weil sie konzentrierter sind nach Bewegung. Das ist alles erwiesen. Aber wir haben natürlich noch ein Problem, das umzusetzen. Und ich habe dem Herrn Tischner auch vor 3 Wochen eine Mail geschickt. Ich habe da so eine kleine Elefantenrunde angeregt mit Vertretern aus dem Ministerium, aus den Schulämtern, aus dem TILM, dass man so einen Erfahrungsaustausch mal macht, weil ich glaube, wir haben viele pfiffige Sportlehrer, die da gute Ideen haben, wie man das umsetzen kann. Und würde mich freuen, wenn wir dazu auch kommen. Und dazu zählt natürlich auch Schwimmen. Und ich weiß nicht, ob Sie gestern in Bad Langensalza auch mal in der Therme Bad Langensalza waren. Da habe ich jetzt gelesen, es gibt, glaube ich, 6 kommunale Thermalbäder und im Haushaltsplan stehen aber noch keine Gelder, glaube ich, für die Unterstützung dieser Thermen. Weil ich glaube, ich bin jetzt kein Fachmann, aber so wie ich das höre, die Bäder leben natürlich alle von Subventionen und die Bäder sind auch nicht erhaltbar ohne Subventionen. Wenn ich jetzt nach Tapperz gucke, wenn ich nach Zöllenroda gucke, wenn ich nach Masserberg gucke, ist da noch geplant, diese Bäder zu unterstützen oder ist das im Haushalt nicht vorgesehen?
Ja, in der Tat zählt Schwimmen genauso mit dazu und vor allen Dingen auch, dass unsere Kinder lernen, wie sie tatsächlich über Wasser halten können. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Es ist so, dass wir die Schwimmbäder häufig in kommunaler Trägerschaft haben, die das natürlich lange auch als touristischen Attraktionspunkt hatten, nur durch die gestiegenen Energiepreise natürlich jetzt vielfach auch sehr hohe finanzielle Belastungen haben. Und ich habe im letzten Jahr mich unter anderem mit dafür eingesetzt, dass wir eine Sonderförderung für solche Bäder haben. In der
5 Millionen, glaube ich, gell?
Genau, in der Zeit hoher Energiepreise. Die vorherige Landesregierung hat einen Haushalt eingebracht, wo das jetzt nicht mehr drin war. Deswegen diskutieren wir da gerade drüber und die Bäder schlagen da, glaube ich, auch zu Recht Alarm. Aber ich bin jetzt optimistisch, dass wir da eine Lösung finden. Nur langfristig muss Thüringen den Gürtel auch enger schnallen, wenn es um die Frage der öffentlichen Finanzen geht. Ich habe im Haushalt jetzt geerbt von der Vorgängerregierung, da fehlt jeder 10. Euro. Da ist die Tarifsteigerung für Lehrer, für Polizisten nicht mal eingebucht und eingepreist. Das muss ich alles noch nachholen. Und daran sehen Sie, dass wir uns auf die sehr wesentlichen Dinge konzentrieren. Wir dürfen uns jetzt keinen, Verzeihung, Schnickschnack oder Dinge, die vielleicht nicht unmittelbar nötig sind, mehr leisten, sondern müssen uns aufs Wesentliche konzentrieren. Dazu zählt für mich Bildung und dazu zählt für mich natürlich auch die Frage, dass unsere Kinder auch schwimmen lernen. Aber das wird auch durchaus herausfordernd, weil natürlich auch in den Kommunen und an anderen Stellen die Mittel enger werden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir jetzt wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung haben, damit auch die Steuerkraft wieder steigt.
Definitiv. Ich glaube, das ist ja auch der große Spagat, den Sie jetzt machen müssen. Natürlich werden alle sagen, wir brauchen in unseren Bereichen das Geld und so weiter. Und Sie müssen natürlich dann irgendwann auch eine Prioritätenliste aufstellen. Das kann ich völlig nachvollziehen, möchte ich auch wieder nicht damit tauschen, aber... Ich sage nochmal so zum Thema Schwimmen. Das Thema Schwimmen, das Anfängerschwimmen, den dritten Klassen, ist ja gesetzlich verankert. Das hat auch seinen Sinn, das ist auch gut so. Denn Schwimmen ist die einzige lebensrettende Sportart. Also wenn die Kinder nicht schwimmen können, dann müssen sie, ich mache jetzt mal ein bisschen dramatischer, um ihr Leben fürchten. Und nur mal an einem Beispiel. Ich habe es jetzt in Bad Langensalza geschafft, jetzt im Jahr 2025, 5 Schulen den Schwimmunterricht in die Therme zu bringen. Vorher sind die Schulen in einen Bus eingestiegen, sind eine halbe Stunde gefahren nach Schlotheim oder nach Mühlhausen. Sind dort zum Schwimmen gegangen, mussten dann wieder einsteigen, wieder zurückfahren und so weiter. Jetzt gehen die hier in die Therme Bad Langensalza. Jetzt haben einige gesagt, oh, das ist aber Salzwasser, aber das ist nicht so dramatisch, das geht alles. Auf jeden Fall wäre es natürlich schön, wenn diese Geschichte auch weiter erhalten bleibt. Deshalb war das nur mein Aufruf. Ich weiß, dass Sie natürlich jetzt nicht gleich Ja sagen können und gleich den Haushalt aufrüsten können. Aber das wäre schon extrem wichtig, weil das Schwimmen, und da sind wir in Thüringen, glaube ich, deutschlandweit, da können Sie mal Herrn Söder mal fragen, wie es in Bayern aussieht. Die haben in Bayern nicht mal mehr eine Statistik zum Schwimmen, die sie vorzeigen können. Bei uns können mittlerweile über 60% oder 65% der Kinder können 15 Minuten ausdauernd schwimmen in den dritten Klassen. Da sind wir wirklich absolut der Weltspitze und das wäre schön, wenn wir das auch so bleiben könnten.
Ja, also nochmal, Schwimmen ist mir wichtig, sowohl was die, ich sag mal, Hallenbäder angeht, als auch dann, was unsere Freibäder angeht. Das ist ja ein Riesenpotenzial, übrigens auch im Sommer, wo Familien auch Ausgleich finden. Also das spielt für mich schon eine große Rolle. Wir strukturieren gerade den Haushalt neu und da spielt das auch ein Thema, aber wir haben gestiegene Sozialkosten, wo die Kommunen sagen, von über 100 Millionen Euro. Wir haben gerade diese Tarifsteigerung, was ich Ihnen erzählt habe, da gehen auch nochmal 100 Millionen Euro ins Land. Also da merken Sie, dass obwohl man eigentlich sparen muss, dass dann zusätzliche Ausgaben getätigt werden und die versuchen wir jetzt auf eine neue Priorität zu bringen. Da bin ich auch froh, dass uns gelungen ist, als Landesregierung uns auf 6 Schwerpunkte zu verständigen und da spielt das eine große Rolle.
Herr Vogt, ich verstehe total, wenn Sie sagen, Sie wollen sich auf das Wesentliche konzentrieren und der Schnickschnack muss noch ein bisschen warten. Eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt und die auch in meiner Bubble immer wieder für Ängste sorgt, ist der fortschreitende Rechtsruck, die Rechtsradikalisierung, die ja vor allen Dingen in Thüringen durch einen Björn Höcke da sehr präsent ist. Ich meine, Sie haben ihn erlebt, Sie haben das TV-Duell geführt mit ihm. Welche Maßnahmen planen Sie denn gegen... ja, diesen zunehmenden Rechtsruck, der ja auch junge Menschen angreift, wir haben es gesehen, durch soziale Medien geht diese Blase immer weiter auf und die AfD gewinnt zunehmend an Prozenten. Was planen Sie gegen den Faschismus im Land zu tun?
Ja, für mich ist das Wichtigste, dass wir begreifen, nur Probleme zu beschreiben oder nur auf andere zu zeigen und vor allen Dingen ein Menschenbild nach vorne zu stellen, wo man Leute anderer Religion, anderer Hautfarbe, anderer Herkunft kleiner macht. Das ist nicht das Land, was Thüringen stark gemacht hat. Ja, wir sind immer ein Land gewesen, was einladend, was weltoffen war, was aber auch klar gesagt hat, was unsere Wertmaßstäbe sind. Und damit beginnt es. Und ich glaube, dass für mich das Entscheidende ist, dass wir die Probleme im Land lösen. Ich glaube nicht, dass uns jetzt eine große Anzahl an Initiativen alleine da helfen wird oder die Demonstrationen alleine helfen werden, sondern es wird darum gehen müssen, dass wir, angefangen jetzt im Bildungsbereich, was wir gerade diskutiert haben, die Frage auch, sind die Arbeitsplätze sicher, ist die soziale Infrastruktur in allen Regionen Thüringens gesichert? Ja, also solche Fragen, die spielen für viele Leute eine Verunsicherung oder machen viele Leute unsicher. Und denen ein Angebot zu machen, sagen, ich sehe euch und ich löse euer Thema oder ich gehe es gemeinsam an und erkläre es euch gut, das spielt für mich die oberste Rolle. Ich glaube, nur so wird das funktionieren. Politik muss zeigen, dass sie die Alltagssorgen der Menschen tatsächlich begreift und sie auch anpackt. Damit macht man auch die Vereinfacher von ganz links oder rechts außen, macht man sie kleiner. So, und dann darf man auch der Diskussion nicht ausweichen. Also ich gehe keiner Debatte aus dem Weg, jetzt weder gegen Herrn Höcke oder gegen seinesgleichen, weil ich finde, es reicht doch nicht, Politik zu simulieren und zu beschreiben, sondern wir müssen sie auch in der Sache stellen. Und dann gibt es natürlich auch die ein oder andere zivilgesellschaftliche Initiative, die man damit unterstützen muss. Aber da habe ich ein sehr ermutigendes Zeichen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sagen, mein Thüringen, das ist mir wert und das soll auch ein offenes Land, ein weltoffenes Land sein. Und die engagieren sich da auch und die muss man miteinander vernetzen. Ich glaube nicht, dass es da große staatliche Investitionsprojekte für braucht, sondern einfach ganz simpel Probleme sehen, Probleme lösen und damit den Frust im Land kleiner machen und dann, glaube ich, funktioniert es wieder. Aber es beginnt in der Tat, da haben Sie recht, auch in der Schule. Ich hatte kürzlich eine 9. Klasse bei mir aus meinem Wahlkreis. Die haben sich zum Beispiel bei dem Thema Migration große Sorgen gemacht. Teilweise, ja, weil sie es in der Disco oder quasi auf der Straße auch erlebt haben, teilweise aber auch, weil total schräge Bilder in Social Media gezeichnet wurden. Ich meine, Sie sind da die Expertin, aber wenn Sie wissen ja auch, da wird viel Unwahrheit verbreitet. Mhm. Und dementsprechend muss man sich auch der Frage mal stellen, wie gehen wir eigentlich im Social Media Bereich damit um, dass Leute ganz bedingungslos lügen, ganz bedingungslos die Unwahrheit sagen und Leute beleidigen. Ich finde, in einer mitteleuropäischen Umgangsform, da kann man sich ins Gesicht viele Dinge sagen, aber garantiert nicht das, was momentan an vielen Stellen auch in Social Media stattfindet.
Und was wollen Sie dagegen tun? Oder wie wollen Sie da
das wird in Thüringen alleine, das wird in Thüringen nicht alleine funktionieren, weil das natürlich eine Frage ist, die wir bundesweit diskutieren. Hm. Es beginnt auch, nicht auch damit, dass man schon auch über solche Themen wie Klarnamen nachdenkt. Ja, also wenn jemand mit Name und, ich sag mal in Anführungszeichen, Hausnummer bestimmten Stuss fabriziert, dann kann man da, glaube ich, besser mit umgehen, als wenn User 1, 2, 3, 4, 5 versucht, permanent Leute da anzumachen. Und solche Themen spielen eine Rolle. Gleichzeitig muss man sich auch mal die Frage stellen, was da Leute von außen, also sei es jetzt aus China oder eben aus Russland, da machen. Ich habe im Landtagswahlkampf jetzt vielfach erlebt, dass da Twitter-Posts aus Russland gekommen sind, weil noch ein Teil kyrillisch war. Also solche Sachen erleben wir alles. Und in Zeiten von Deepfake muss man sich im Klaren darüber sein, dass heutzutage schnell Meinungen und falsche Informationen weitergehen. Und deswegen wird die Frage von Medienbildung und Medienkompetenz auch in Thüringer Schulen eine große Rolle spielen für uns.
Herr Vogt, ich kann mich erinnern, Sie haben damals bei der Talkshow eine klare Prognose zur Amerika-Wahl gegeben. Und die ist auch so eingetroffen. Sie haben damals gesagt, Trump wird klar gewinnen. So kam es auch. Hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass Sie in Amerika öfters unterwegs waren und ein bisschen Einblick hatten. So, jetzt ist halt Trump an der Macht sozusagen. Und wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten hier im Podcast. Eigentlich müsste man viel drüber lachen, aber es ist eigentlich gar nicht mehr so zum Lachen. Jetzt habe ich auch gesehen nochmal die Rede vom Kollegen Vance, glaube ich, in München, der ja uns Deutschen und Europäern vorgeworfen hat, dass wir unsere Werte verraten, unsere Werte verlieren. Der trifft sich danach auch nochmal mit AfD-Verantwortlichen dann in München. Ist das nicht alles ein Signal, dass wir endlich mal begreifen müssen, dass wir in Europa einfach jetzt mal zusammenhalten müssen? Warum schaffen wir es nicht, eine Europäische Union wieder mal zu leben? Warum, wir müssen doch unsere Stärke durch Gemeinschaft beweisen, habe ich so das Gefühl. Warum kriegen wir das nicht hin?
Also sehe ich exakt genauso wie Sie, Herr Krause, weil für mich wirklich wichtig ist, dass wir begreifen, wir als Europäer, wir sind verantwortlich für unser Schicksal. Und dementsprechend ist es auch wichtig zu sehen, dass die Amerikaner unter Trump natürlich eine andere Agenda verfolgen. Ich finde es ehrlicherweise unanständig, was der Herr Vizepräsident in München gemacht hat. Also von Leuten, die eine demokratische Wahl in den USA 2020 nicht akzeptiert haben und dann auf den Sturm auf das Kapitol geblasen haben, sich einen Vortrag über Demokratie und Meinungsfreiheit geben zu lassen, finde ich schon eine sehr eigentümliche Angelegenheit. Und das zeigt mir eben auch, dass die Maßstäbe, die dann andere anlegen, sich an sich selbst anlegen. Und das ist nicht mein Politikkonzept. Aber es zeigt uns eben auch, dass Europa in den letzten Jahren schwächer geworden ist, weil es eben auch weniger Einheit gegeben hat. Und das beginnt auch in der Frage, dass Deutschland, sprachunfähig geworden ist. Wir haben klassischerweise eigentlich immer eine enge Partnerschaft mit Polen gehabt und mit Frankreich. Und das ist auseinandergelaufen. Und wenn wir innerhalb Europas nicht die Stimme erheben und die Staaten zusammenbringen, dann wird die Interessenlage auch, die wir vertreten, gemeinsam gegenüber den USA, gegenüber Russland, China, anderen Ländern, dann wird die schwächer. Und deswegen unsere Chance ist eine starke Europäische Union, aber eine Europäische Union, die sich auch um die großen Fragen kümmert und sich nicht in den kleinen Dingen ergeht. Dieses ganze Micromanagement, wie ist die Krümmungsgrad der Banane, das brauchen wir von Europa nicht. In Europa brauchen wir aber, was die Außengrenzenschutz angeht, die Frage einer gemeinsamen europäischen Sicherheitspolitik, die Frage einer gemeinsamen Handelspolitik, da brauchen wir Stärke. Und da setze ich wirklich auch als Landesvorsitzender natürlich auf die Chance jetzt, die in der Bundestagswahl liegt, weil wir mit Friedrich Merz jemanden haben, der auch das Wort gegenüber Trump erheben würde und sich da nicht abkanzeln lassen. Und wir brauchen, glaube ich, jemanden in diesen Zeiten, der auch selbstbewusst deutsche Interessen vertritt.
Da stimmen wir sicherlich zu, obwohl ich jetzt trotzdem noch mal die Frage stellen muss, vielleicht auch an Sie als, Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzender. Die Vorfälle in den letzten Monaten, als die CDU unter Merz gemeinsam mit der AfD abgestimmt haben und das ganze Thema Brandmauer nochmal laut geworden ist, auch viele Demonstrationen wieder heraufbeschworen hat, als es um die Debatte um das Zustrombegrenzungsgesetz ging. Wie haben Sie das wahrgenommen und waren Sie da so integriert? Weil da ist ja doch auch durchgeschieden, dass die CDU sich doch auch recht uneinig sein kann. Ich habe von den Merkelianern habe ich gelesen, das fand ich ganz spannend. Und die Frau Merkel, die Altkanzlerin, hat ja selbst sogar Kritik geäußert an Herrn Merz. Wie einig ist sich da die CDU momentan?
Ja, in der Sachfrage, dass wir die illegale Migration bekämpfen müssen, da sind wir uns sehr einig. Die Diskussion gab es ja in der Frage, ob man das jetzt noch vor der Bundestagswahl im Bundestag zur Abstimmung bringt. Und ich glaube, nach solchen Taten wie in Solingen, in Magdeburg und dann Aschaffenburg und München, also man erlebt, dass ein zweijähriges Kind ohne Vorwarnung mit einer 30 Zentimeter langen Klinge ermordet wird und der Mann, der sich da schützend versucht, da auch noch mit dazwischen zu werfen, auch stirbt, dann haben die Menschen draußen die Empörungsrhetorik satt. Die wollen Taten sehen.
Obwohl dieses Kind ja zum Beispiel auch einen Migrationshintergrund hat, was viele nicht wissen. Ein Migrationskind.
Ja, klar, aber sehen Sie, das ist ja genau der Punkt. Es ist doch vollkommen zweitrangig, ob das jetzt Migrationshintergrund hat, ob es deutsch ist. Es geht doch um die pure Frage, dass sowas in Deutschland nicht sein darf. Und ich finde, dass man da auch sehr konsequent sein muss. Das, was Friedrich Merz vorgeschlagen hat, Grenzkontrollen an den Außengrenzen, die Frage auch, dass wir straffällig oder auffällig gewordene Flüchtlinge letztlich dann auch in Abschiebegewahrsam setzen. Das finde ich, das sind Dinge, die erwarten die Menschen, um Sicherheit zu haben. So, die Diskussion ging ja gar nicht mehr um die Sachfrage, sondern es ging ja dann nur noch, wer mit wem. Und das fand ich schade, dass da die Parteien der demokratischen Mitte nicht verstanden haben, dass sie auch eine gemeinsame Verantwortung haben. Und wenn die demokratische Mitte diese Probleme nicht löst, dann wird die demokratische Mitte abgewählt. Das ist ganz klar. Und das ist ein Punkt, den ich als, den mir wichtig ist. Ich begreife eine Gesellschaft als eine, die Menschen zusammenbringt, nicht spaltet, sondern die Probleme der Leute löst und damit eben auch Zuversicht und Vertrauen und Verlässlichkeit schafft. Und das ist in Deutschland in den letzten Jahren abhanden gekommen. Und in dieser Aufgeregtheit sind viele Menschen eben gewillt, auch Leuten ihre Stimme zu geben, deren tatsächlichen Inhalte sie meistens gar nicht kennen oder vielleicht auch gar nicht teilen. Aber sie wollen, dass sich etwas ändert im Land. Und ich glaube, für diese Änderung wird auch bei der Bundestagswahl es nötig sein, dass man die richtigen, die richtige Abstimmung tätigt. Aber in der Frage mit der AfD, da ist die CDU kristallklar. Ja, also wir sind doch der entschiedenste Gegner der AfD und die AfD versucht doch uns kaputt zu machen. Mhm. Wenn Sie jetzt mal nach Thüringen blicken, in die Wahlkreise hinein oder bei den letzten Kommunalwahlen, das war doch immer nur noch CDU oder AfD oder jetzt auch bei der Bundestagswahl. Und das zeigt mir doch, das ist der Konflikt und wir begreifen den auch als solchen.
Ich glaube, Herr Vogt, ich habe das in der Einstimmung auf das Gespräch im Podcast schon meiner Tochter gesagt. Viele Menschen in Deutschland sind, glaube ich, sehr frustriert, weil sie sagen, ach, ist doch egal, wen ich wähle, es wird sowieso nichts ändern, ist doch alles scheiße hier und so weiter. Aber ich glaube, es geht auch wieder darum, dass die Politiker, ich sage jetzt mal ganz pauschal, die Politiker wieder das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen. Und ich glaube, ich habe das Gefühl bei Ihnen, ich habe es zumindest so erlebt, dass Sie einen Beitrag dazu leisten könnten, wieder Vertrauen zu gewinnen, dass die Leute sagen, ja, wenn das der Herr Vogt sagt, dann steht er auch dahinter. Also das wäre so zum Abschluss unseres Gesprächs so mein Wunsch, vielleicht auch an Sie und an Ihre Kollegen auch zu sagen, lassen Sie uns wieder das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen, dass Politiker wirklich etwas tun. Denn man muss ja auch einfach mal sagen, wer will denn diesen Scheißjob des Bundeskanzlers machen? Ich wollte es nicht machen werden, weil man begibt sich ja da auch auf eine Bühne, in eine Öffentlichkeit, in eine Abhängigkeit von gewissen Dingen. Man gibt ja auch einen Großteil seines Lebens auf, so wie Sie das als Ministerpräsident wahrscheinlich auch tun. Und deshalb hoffe ich einfach, und so können wir vielleicht auch das Gespräch beenden, dass Sie es schaffen mit Ihren vielen Kollegen, und da ist mir eigentlich egal, aus welcher Partei Sie kommen, wieder Vertrauen in die Bevölkerung zu bringen, dass die Leute sagen, ja, wir machen das gemeinsam mit den Politikern, die wir gewählt haben. Wir machen das gemeinsam. Wir wollen etwas verändern. Wir wollen das Leben besser machen. Und das wäre so mein Wunsch zum Ausklang unseres Gespräches.
Da freue ich mich. Den Wunsch teile ich. Und es ist immer mein Anspruch, Betroffene zu Beteiligten zu machen und das gemeinsam anzupacken. Und da lasse ich Sie auch nicht von alleine, Herr Krause, bei dem Thema Sportstunde, da gehen wir schon los.
Ich höre das mit Begeisterung.
Herr Vogt, ich nehme das ja auch wahr. Also mein Vater ist ja hier schon ein schwerer Fan von Ihnen. Ich wollte mal fragen tatsächlich, was denn die einfachste Methode ist, wenn man sich jetzt, wie Sie gesagt haben, als Mensch in Thüringen auch einbringen möchte, seine Sorgen und Nöte an Sie herantragen möchte. Was würden Sie jetzt sagen, unseren Hörerinnen und Hörern, was können die tun, um sie zu erreichen, beziehungsweise um ihr Anliegen vorzubringen?
Ja, ganz normal. Also wir sind auf allen Land- und Luftwegen erreichbar, also sei es jetzt über direkt in der Bürgersprechstunde, die ich natürlich auch mache. Ich werde jetzt auch noch mal intensiver starten, dann über E-Mail, über Brief. telefonisch auch. Ich habe heute mehrere Bürgertelefonate auch gehabt und auch bei Gesprächen vor Ort, weil ich finde, dafür muss man ansprechbar sein. Klar ist auch, wir werden nicht jedes Problem sofort oder lösen können, aber wir wollen wirklich anpacken, damit dieses Vertrauen entsteht, weil mein Politikansatz ist doch auch, Menschen zu vertrauen. Und deswegen bin ich auch so ein vehementer Gegner von übergeordneter Bürokratie und so etwas, weil ich glaube, Leute, die können schon viel und man muss sie einfach nur lassen. Ja, so, und da wollen wir wieder hin. Aber jederzeit erreichbar und Sie können sich gerne an die Staatskanzlei wenden oder auch an mein Bürgerbüro. Da bin ich immer greifbar. Und meine Internetadresse ist mario-vogt.com. Da kann man auch die Kontaktdaten alle gut sehen.
Jawohl. So.
Das werde ich so weitergeben.
Hat der Thüringer Ministerpräsident am Wochenende, am Wahlwochenende auch ein bisschen Zeit für Privates oder stehen Haufen Termine an?
Ja, es stehen schon noch einen Haufen Termine an. Ein Termin ist jetzt gestrichen worden. Ich wollte noch zum Thüringer Derby.
Ah ja.
Das ist ausgefallen. Ja. Als Fußballfan.
Wegen mir könnte das dauerhaft ausfallen, Herr Vogt.
Nee. Das sagt mein Herz sehr eindeutig. Meine Kinder, die spielen auch Fußball. Und das ist eine Riesenchance diesmal bei diesem Wochenende. Da werde ich auf jeden Fall ein Spiel sehen können.
Okay. Und vielleicht auch ein bisschen Pearl Jam Musik hören, oder?
Das mache ich fast jeden Tag. Insofern, das kriegt man auch auf der Fahrt hin.
Okay.
Sind Sie erleichtert, wenn am Sonntag die Wahl vorbei ist? Fällt da auch Stress von Ihnen ab? Wir haben dann nämlich vorhin darüber gesprochen, wie stressig das sein kann, so eine Wahlkampfzeit.
Ja, also ich bin erleichtert, wenn die Wahl vernünftig entschieden ist. Und wenn wir... Wahlkampfzeit ist ja auch immer Zuspitzung. Wenn wir wieder Wege finden, miteinander dann auch aufgeräumt zu reden. Ich glaube, mein Politikstil ist eher so, lass uns das Problem analysieren und dann gemeinsam anpacken. Und da ist Wahlkampf manchmal ein bisschen zu starke Zuspitzung. Aber die braucht es auch, damit die Leute den Unterschied sehen. Aber dann bin ich eigentlich auch schon froh. Und der große Vorteil für Thüringen, das sehe ich wirklich so, ist, wir haben im letzten Jahr Kommunalwahlen gehabt, Landtagswahlen, Europawahlen, dieses Jahr Bundestagswahlen. Das heißt, alle Wahlen haben in Thüringen stattgefunden, dreimal auf Holz geklopft. Ja? Und das bedeutet, wir haben jetzt 4 Jahre eigentlich in Thüringen keine Wahlen. Da kann man viele Dinge anpacken. Das gibt es in der Politik ganz selten und das will ich natürlich auch nutzen.
Also wir können einfach nur sagen, Herr Vogt, wir drücken ihn, ich rede jetzt mal einfach für uns beide, Caroline kann das ja selber nochmal sagen, wir drücken ihn auf jeden Fall die Daumen, ich wünsche Ihnen viel Kraft, hin und wieder auch ein bisschen Bewegung, dass der Körper auch in Schuss bleibt, weil
Geist... Das muss ich machen, ja, da haben Sie recht.
Ja,
ich habe nicht gesehen, Herr Kaul.
Ich kann ja mal ein Personal Coaching anbieten, obwohl, aber ich glaube, da wird es im Zeitmanagement wird's wahrscheinlich große Probleme geben. Ich habe, wie gesagt, Ihrem Bildungsminister schon geschrieben, ich hoffe, wir kommen da auch bald zusammen. Ich finde es cool, wenn Sie dranbleiben, ich bleibe auf jeden Fall dran. Und ich drücke Ihnen für all die Dinge Daumen. Bleiben Sie der Sie scheinbar sind. Und und wenn Sie das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen, dann machen Sie, glaube ich, alles richtig.
Herzlichen Dank dafür.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, also es ist auch nicht normal, dass ein Ministerpräsident uns fast eine Stunde Zeit schenkt. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Schönes Wochenende. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
Herzlichen Dank, Frau Hohmeitz und lieber Herr Krause. Schönen Dank.
Herzliche
Grüße.
Alles klar, danke. Tschüssi.
Tschüss.
Anruf beendet.
Ja, das weiß ich immer wieder. Du wirst aber auch hier, ist anstrengend. 2 Anrufe bekommen während unseres Gesprächs. Muss ich jetzt mal hier leaken.
Das eine ist deine Oma, die wieder hier unseren Podcast crasht hier.
Das ist auch nicht das erste Mal. Was ich immer wieder sagen muss, ich bin mit vielen Dingen nicht einer Meinung mit ihm,
die ich er sagt. Ich habe dich angeschaut.
Ja. Ich hätte an mehreren Stellen widersprechen können, aber was ich gut finde, ich habe ein paar Sachen, ich muss es dann nochmal hören, die ich gerne zitieren würde, die ich sehr gut finde und auch wenn er gesagt hat, er freut sich auf die Zeit, wo sich das weniger zuspitzt und man aufgeräumte Gespräche, das ist ein Begriff, den werde ich wahrscheinlich übernehmen, man aufgeräumte Gespräche führt und sich auf das besinnt, was man erreichen will gemeinsam, das wäre mir tatsächlich auch das Liebste, wenn zum Beispiel ein Herr Söder aufhören würde, ständig nur auf die Grünen zu schimpfen und zu hetzen und vielleicht eher guckt, was sind denn Sachen, die man gemeinsam bestreiten möchte und wo könnte man vielleicht Gemeinsamkeiten finden. Das ist ja was ich absolut nicht verstehe, warum Parteien sich schon von vornherein so krass ausschließen und so bashen, also demokratische Parteien, wie man merkt. Ja, also bei vielen Dingen bin ich dann doch jetzt ganz hoffnungsvoll, was er so sagt. Stichwort Bürokratieabbau zum Beispiel finde ich ja nicht verkehrt. Aber weil du gesagt hast, Vertrauen muss man ja auch ganz kurz eine Lanze brechen für Herrn Ramelow, der ja auf jeden Fall ein sehr großes Vertrauen in der Bevölkerung hatte, ne? Und jetzt auch nicht ein sehr vertrauensvoller Mann war für die Menschen. Und noch ist, er wird ja wahrscheinlich in den Bundestag
einziehen. Ja, das meine ich ja auch gar nicht so auf Herrn Vogt bezogen oder auf Herrn Ramelow bezogen. Ich glaube, so allgemein ist in der Bevölkerung die Stimmung, dass man sagt, ach, das ist doch alles egal, wer das macht. Also die machen doch alle nur, die denken doch alle nur an sich und die wollen alle nur die meiste Macht haben, das meiste Geld haben und so weiter.
Aber weißt du was, da kannst auch du eintreten, weil das mit der Bürgersprechstunde zum Beispiel, ich glaube, das wissen die wenigsten. Und die wenigsten wissen, dass sie die Möglichkeit haben, mit dem Ministerpräsidenten auch mal zu sprechen und ihr Anliegen mal
anzubringen. Ich fand diese Frage von dir wirklich sehr gut, weil wenn wir uns aufregen, ja, dann lasst uns doch an den richtigen Stellen aufregen. Ja. Und wie gesagt, ich kann es nur sagen, man kann schreiben, man kann dort anrufen, man kann dort E-Mails hinschicken und so weiter. Das kann man alles tun, weil nur in der Kneipe meckern bringt uns ja auch nicht weiter. Gell? Also das ist schon wichtig, weil es sind ja die sogenannten Volksvertreter, gell, die wir da gewählt haben. Mhm. Die sollen das Volk vertreten. Absolut. Und deshalb ist auch mein Vorschlag gewesen an den Herrn Tischner, dass man sich mit Vertretern des Schulsports zusammensetzt. Und wenn ich jetzt Minister wäre, wäre das doch total cool, wenn mir Leute aus der Praxis erzählen könnten, wie es gerade läuft und was sie denn vorhaben. Und das bieten wir eigentlich, das bieten wir eigentlich an. Und das wollen wir uns so schnell wie es geht auch zusammensetzen. Und um die Dinge voranzubringen. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Und wie gesagt, das Erste war, dass er nach unserer Talkshow in den Koalitionsvertrag den Begriff Bewegung schon mit reingenommen hat für den Schulsport. Also, dass er zu den Dingen steht, die er sagt, das finde ich schon mal sehr bemerkenswert. Und ich hoffe nur, dass das auch so bleibt. Weil, stell dir vor, du kommst jetzt überall hin. Ja, es ist ja Schule und Bildung ist ja nur eins von vielen, vielen, vielen Themen. Und alle sagen, Herr Vogt, wir brauchen Geld, wir brauchen das, Herr Vogt, wir brauchen das. Also ich
hätte auch zweimal gesagt, dass Thüringen den Gürtel enger schneiden
muss. Ja, und dann am Ende muss jetzt auch alles auch noch bezahlt werden. Das ist ja, er kann ja nicht aus dem Vollen schöpfen. Ja. Und das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, weil irgendwann, das hast du ja auch bei den Bädern gehört, irgendwann musst du auch sagen, was ist jetzt in der Priorität am aller wichtigsten und was fällt halt hinten runter. Und ich glaube, alle die Punkte, wo Menschen zu ihm kommen und sagen, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das, sind alle wichtig, aber trotzdem, du wirst nicht alle erfüllen können. Ja, und da gebe ich ihm auch recht, du kannst auch nicht alles versprechen. Das haut nicht hin, das funktioniert nicht. Das wäre jetzt Blenderei und das soll ja auch
nicht funktionieren. Das machen ja Parteien dann trotzdem sehr gerne. Ne? Ja. Ich habe auf jeden Fall jetzt auch für mich mitgenommen, weil ich ja hier, du siehst ja, ich habe ja noch 1000 Zettel hier liegen und habe auch hier Thema Frauenrechte, Thema Rechte von Kindern, Familie, Wohnen, Mieten, energetische Sanierung. Ich finde es ja spannend, wenn ich mir überlege, die CDU will dieses Energiegebäudegesetz abschaffen. Jetzt hast du dir eine Wärmepumpe gekauft und der Staat verspricht dir quasi, das mit zu finanzieren. Jetzt will die CDU das wieder zurücknehmen.
Das hat die CDU auch mitentwickelt. Natürlich muss sie deine Wärmepumpe nicht wieder abbauen.
Es steht schon mit im Programm, dass sie das Energiegebäudegesetz, das Heizungsgesetz, wieder zurücknehmen wollen. Naja, aber ist egal.
Sie werden es modifizieren, aber nicht
zurücknehmen. Ja, am Ende ist jeder natürlich auch ein Stück weit dafür verantwortlich, seine Sache voranzubringen. Und das zeigst du ja, jetzt nicht als glänzendes Beispiel herausstellen, aber du zeigst ja an ganz vielen Stellen, dass du auch nach Lösungen suchst. Und das fand ich auch gut, dass Herr Vogt meinte, ja, wenn Menschen Ideen haben, dann vertrauen wir ihnen auch und dann lassen wir sie machen. Dann gucken wir, wer ist hier, wer bringt sich ein und wer kann was umsetzen. Aber das ist die große Verantwortung von Menschen wie dir und mir, finde ich, die das wissen und die auch die Kontakte und die Privilegien haben, das anzugehen. Weil zum Beispiel meine migrantische Freundin Ngozi, die noch kein Deutsch kann, die bislang nur Englisch spricht, die aus Nigeria hierher gekommen ist mit einer sehr guten Ausbildung, mit viel Hoffnung, jetzt schwanger ist und nicht weiß, ob sie ihr Kind ernähren werden kann. Ja. Ist eine Person, die nicht weiß, wo sie sich Hilfe suchen kann oder wie sie an Hilfe kommt. Und da sehe ich mich zum Beispiel sehr stark in der Verantwortung, sie da heranzuführen und zu gucken, wie man das machen kann. Und jeder, der sagt, hier, es muss niemand auf der Straße sitzen und ich gebe hier keinem Obdachlosen irgendwas, weil die können sich ja alle informieren. Ja, dann setzt euch hin mit dem und informiert den und kümmert euch mal und versucht mal Zeit zu finden dafür. Jetzt rede ich schon wieder so in der Du-Ansprache, so belehren, das wollte ich eigentlich vermeiden.
Als Welt verbessert.
Aber ja, das ist mein Mantra gerade so für mich. Die Sachen, die wir in der Lage sind zu verändern und anzugehen, mit anzupacken, das sollten wir tun. Das ist unsere verdammte Pflicht als Bürger und Bürgerin, wo wir es können, den Menschen zu helfen.
Ja, genau. Und das ist ja einfach, das ist ja urmenschlich eigentlich, jemandem zu helfen. Und ich
Ja.
glaube, das ist auch eine große Freude, empfinde ich zumindest so, anderen Menschen zu helfen. Ich glaube,
Absolut.
das ist das Befriedigendste, was man vielleicht machen kann. Ja. Und, aber wie gesagt, wir haben ja das große Problem. Ich habe vorige Woche einen interessanten Dialog mit unserem letzten Podcast-Gast Lars Sänger gehabt, der ja die Fakt ist-Sendung nach wie vor moderiert. Und ich weiß, ob du gesehen hast, in der vorletzten Sendung war unter anderem auch Tino Chrupalla da und auch
Gott.
Bodo Ramelow. Und Tino Chrupalla sagt dann unter anderem, während dieses Live, was Lars Sänger mit moderiert hat, sagt er, naja, ihre Partei will ja die Reichen alle erschießen. Und da ist natürlich Ramelow ausgerastet. Ja, und da hat er gesagt, was bilden Sie sich ein, was erzählen Sie hier für Mist und so weiter. Und Chrupalla hat ganz ruhig und locker gesagt, ja, Ihr Chef hat doch gesagt, er will die Reichen erschießen und so weiter. Und das verbitte ich mir, da gibt es jetzt auch ein juristisches Nachspiel. Und da habe ich Lars geschrieben, ich sage, Respekt, also das Ding ist ein bisschen, also hat den Anschein gehabt, aus
Eskaliert.
dem Ruder zu laufen, aber die haben es in den Griff gekriegt, er und die Co-Moderatoren. Und da hat er mir aber geschrieben, ja, Hanni, aber das, ich bin unzufrieden mit dem Format und so weiter und ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Und da habe ich gesagt, naja, Lars, es kann ja auch nicht die Erwartungshaltung sein, dass 1,5 Stunden Fakt ist, jetzt die Probleme löst. Das kann nicht sein, weil es wurden viele Zuschauer mit einbezogen, die auch ihre Probleme geschildert haben. Unter anderem ging es um Bürokratieabbau, was ja alle versprechen, auch Herr Vogt, dass ein Handwerker gesagt hat, ich habe eine kleine Firma und ich brauche 25% meiner Arbeitskraft, um die ganzen Formulare auszufüllen.
Ja,
Er sagt,
das
mir
kann nicht
geht
sein.
ein kompletter Tag der
Ja.
Woche geht flöten für Bürokratie. Und ihr erzählt uns immer alle, es gibt Bürokratieabbau und so weiter. Ja? Und am Ende wird das Fazit eines Zuschauers, und fragt der Lars Sänger den dann da unten, wie fanden Sie jetzt hier die Sendung? Er hat gesagt, von Arsch hätten wir es sparen können, war alles Humbug und so
Oh,
weiter. Sind noch
wirklich?
keinen Schritt weitergekommen und so weiter. Was soll das ganze Theater so? Und ja, aber es war
Oh,
auch ein
hart.
bisschen so. Ja,
Ja,
und
Gott.
natürlich war dann Lars wahrscheinlich auch ein bisschen frustriert. Aber ich habe gesagt, doch Lars, wir brauchen solche Sendungen. Wir müssen darüber reden. Und ich fand diese Sendung eigentlich dementsprechend auch gut, weil viele Zuschauer aus dem Pflegebereich, aus dem Handwerkerbereich, aus dem Bildungsbereich zu Wort gekommen sind und natürlich auch den Politikern Fragen stellen konnten und so weiter. Und natürlich, dass der Chrupalla da so durchdringt und
Aber
diese
ja, ich
Bühne
wollte
so
gerade sagen,
nutzt.
es ist natürlich auch schon ironisch, dass du ein Format hast, was Fakt ist, heißt, und dann werden solche Aussagen getätigt. Ich finde, es sollten da die. Vielleicht kann man da auch mit KI arbeiten. Wäre jetzt nur so ein Vorschlag in Richtung Lars Sänger. Die Moderatorinnen und Moderatoren und auch die Zuschauenden sollten vielleicht gebrieft werden, also die im Studio, und die Möglichkeit bekommen, sowas sofort zu callen, also sofort zu
Machen Sie
sagen,
auch, die legen
das
ja einen
ist eine
Faktencheck drunter. Die legen ja einen
Falschaussage.
Faktencheck drunter. Das haben Sie ja bei dem Quadrell auch immer gemacht. Vielleicht kannst du gleich online einen Faktencheck
Ja,
sehen.
online, aber das ist ja wieder ausgelagert. Du musst
Ja,
direkt in
ja,
der Sendung
ja.
musst du sehen, dann musst du eine laute Tröte erklingen, sobald
Ich
Weide und Chrupalla ihren Mist erzählen.
wollte nur sagen, und da sind wir jetzt auch ein Bestandteil dieser Kommunikation, weil wir haben ja gerade mit unserem Ministerpräsidenten fast eine Stunde geredet. Man soll reden miteinander. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn wir nicht mehr miteinander reden können, dann wird es nicht mehr funktionieren. Ja, aber was sollen wir denn sagen, wenn Trump sagt, der Panama-Kanal soll uns gehören, Dänemark, Grönland soll uns gehören und Kanada soll jetzt auch uns gehören? Was willst du denn dazu noch sagen? Das ist ja
Eben, das ist es.
so.
Das muss ich auch im Kleinen sagen. Also, Mama hat mir erzählt, dass in ihrer Runde da teilweise behauptet wird, diese vielen Menschen, die jetzt wieder auf die Straße gehen, ne? Also zum Thema hier, man muss nur Lösungen finden, und dann bekämpft sich der Faschismus von alleine, jetzt mal salopp gesagt, ne? Das sehe ich auch ein bisschen anders als Herr Vogt. Da sind über 250.000 Leute auf die Straße gegangen, allein in München. Und in ganz Deutschland sehen wir es auch gerade wieder, die für die Brandmauer einstehen und die Angst davor haben,
Ist
dass die
auch ein
CDU nach rechts immer weiter kippt.
Ist ja auch ein demokratisches Grundrecht, die Versammlungsfreiheit. Also es ist ja auch, es kann ja
Ja,
ausgeübt werden. Ja.
absolut.
Und dazu kommt auch, um das Ganze auch mal abzuschließen, wir dürfen eben auch nicht vergessen, wir haben, egal wie man Russland bewertet, wie man den Krieg bewertet, wir haben ein Land, was aktuell 1,5 Millionen Menschen unter Waffen hat. 1,5 Millionen Menschen unter Waffen. Die gesamte russische Wirtschaft ist auf Drohnen, ist auf Militärausrüstung konzipiert. Das ist was, wozu habe ich denn so eine große Armee? Wozu habe ich denn so eine Militärwirtschaft, so eine Rüstungswirtschaft, wenn ich sie nicht benutzen möchte? Das muss man sich auch mal klar sein. Deshalb fand ich auch was der Wenz da in München gesagt hat, eine absolute Frechheit. Da saßen
Das muss ich mir
Amerikaner,
nochmal
die
anschauen,
haben
muss ich mir
gesagt,
mal
wir haben uns
schicken.
geschämt dafür, was der gesagt hat. Ja? Der kommt an und sagt, Zelensky ist ein faschistischer Diktator, der ist ja nicht gewählt. Das sagt Trump ja auch, ich rede mit dem nicht, der ist nicht demokratisch gewählt. Und wie gesagt, Putin, wenn der nicht gewählt wird, dann werden die Leute eingesperrt, weißt du, das ist ein Wahnsinn. Das
jetzt
ist
bist also, du wieder an dem Punkt, wo du dich echauffierst, aber zu Recht, ich wollte übrigens noch sagen, dass die Behauptung, jetzt ist es mir wieder eingefallen, im Kreis meiner Mama war, dass diese Demonstrantinnen und Demonstranten gekauft werden, dass die ja von Linksgrün quasi bezahlt werden, dass da jeder 60 Euro bekommt oder so, um dann auf die Straße zu gehen, und ich meine, ich gebe dir total recht, man muss miteinander reden, aber wenn dir so eine Aussage entgegengeschleudert wird, da kannst du doch nur noch lachen und denkst dir, also was für Luftschlösser lebst du da eigentlich? Oder was sind das für Unsinnigkeiten, auf die du da deine Meinung baust?
Aber es gibt mittlerweile auch aus dem öffentlichen rechtlichen Bereich der Vorwurf, dass das Publikum in solchen Polit-Talkshows vorwiegend links und grün ist. Und mittlerweile auch nachgewiesen. Verstehe ich jetzt auch nicht ganz, warum das so ist.
Was heißt nachgewiesen?
Man hat die befragt, die Leute, und hat festgestellt, dass teilweise die gleichen sind, die vor einem Jahr schon da gesessen haben und so weiter. Aber ich denke, wir müssen jetzt auch langsam mal runterfahren. Ich weiß nicht, wie lange sind wir hier schon am Start? Auch 1,5 Stunden schon. Ja,
reicht.
Wir müssen mit irgendwas Schönem noch aussteigen. Positives. Hier.
Was war denn das mit Pearl Jam? Achso, darüber habt ihr wahrscheinlich in der Talkshow
gehört. Ja, er ist großer Pearl Jam-Fan.
Mhm, okay.
Und Heine Vetter übrigens auch. Und die haben sich dann auf der Bühne auch ein bisschen gestritten. Heine Vetter hat gesagt, Pearl Jam ist keine gute Liveband. Und Mario Funk hat gesagt, natürlich ist es eine geile Liveband. Und so weiter.
Das ist doch mal eine Debatte.
Ja, genau. Und viele haben gesagt, was, Mario Funk, Pearl Jam-Fan? Also das hat ihnen
auch
immer
ein
paar Punkte eingebracht, sozusagen. Ja. Nein, eigentlich ganz cool. Und
Was ist denn das nächste Event jetzt für dich nach der Wahl? Was passiert denn dann als nächstes? Bei mir ist es ja die Leipziger Buchmesse, die steht Ende März an, da freue ich mich sehr drauf.
Das ist eine gute Frage, weil es sind so viele Events jetzt schon gewesen. Wir haben noch gar nicht, wie ich war, mit über 100 Kindern im Skilager. Wir waren übrigens auch mit unseren 9ern und 10ern im Buchenwald, haben da auch eine sehr interessante Geschichte dort erlebt. Auch die ganze Mal, wir haben heute bei uns übrigens Juniorwahl gemacht, heute in der Schule mit unseren 7er bis 10ern.
Und, was ist rausgekommen?
Ja, Doreen wird es mir noch schreiben, was da war, die war mit dabei. Auch sehr interessant, weil wir haben unsere Schüler, glaube ich, auch durch das Buchenwald-Projekt ein bisschen auch politisch, glaube ich, mal ein bisschen, zum Nachdenken bewegt.
Mhm. Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch ganz gelungen, aber jeder muss selber wissen, was daraus macht. Mhm. Aber als nächstes Projekt, wir machen zum Beispiel... Wir haben im Verein, haben die Coaches aus meinem Verein, das haben die wirklich sich entwickelt. Wir machen ein Basketball-Firmenturnier, wollen wir machen. Wollen das Geld, was rauskommt, spenden für wohltätige Zwecke. Zum Beispiel, das ist eine Geschichte, das ist bis zum 1. März Meldetermin. Also wenn ihr eine Firma habt mit 5, 6, 7 Leuten, es geht gar nicht um jetzt großen Basketballsport. Wir wollen einfach Basketball spielen und wollen am Ende ein bisschen Geld sammeln. Ja, und ansonsten, es laufen die ganz normalen Dinge. Ich würde gerne, wie gesagt, zu Herrn Tischner kommen mit einigen Schulsportexperten, dass wir uns unterhalten, wie wir das Ganze umsetzen können. Ich finde es schön, dass er das auch immer selber nochmal betont, dass ihm das ist ihm an dem Abend wirklich sehr bewusst geworden, was das ist mit der täglichen Sportstunde. Finde ich sehr schön. Ja, und dann läuft der ganz normale Wahnsinn weiter.
Und dann kommt. Ich habe auf jeden Fall für mich jetzt vor allen Dingen auch durch das Buch, was ich gerade lese, mitgenommen, dass es immer zwei Seiten gibt, was übrigens dazu geführt hat, dass ich extreme Probleme hatte, den Wahlomaten zu machen, weil es natürlich, also ich bekenne mich ja dazu, dass ich eine langjährige Grünwählerin bin und vor allen Dingen auf Klimaschutz achte, Umwelt, Tierschutz und so. Und dann aber bei so Fragen wie, ja, soll die konventionelle Landwirtschaft jetzt unterstützt werden, mehr als die ökologische, dann schon wieder ins Stocken gerate, weil das im Buch zum Beispiel auch verhandelt wird und ich jetzt weiß, naja, gibt auch immer zwei Seiten einer Medaille. Also vielleicht auch ein bisschen der Auftrag an alle, die das die Möglichkeit haben, immer mal zu gucken, was steckt vielleicht noch dahinter, also welche Aspekte gibt es noch, wenn man sich erstmal beruhigt hat.
Genau. So. Und jetzt steigt man langsam ein ins Wochenende, würde ich sagen.
Ja, ich hoffe, dass hier alles geklappt hat mit der Technik und so. Jetzt kannst du auch endlich Oma anrufen. Das ist schon dreimal hier versucht.
Wo geht ihr hin zum Wählen am Sonntag oder habt ihr schon gewählt?
Nee, wir haben noch nicht gewählt. Wir gehen dann wählen. Das ist hier in der Nähe. Das ist beim Gothaer Platz, glaube ich.
Okay. Also den Auftrag
geben wir. Zelebrierst du das, das Wählen eigentlich?
Nee.
Ich setz siehst du schick an oder so?
Ich mache meine Krawatte um und fahre der Staatskarosse vor zur Wahl. Nein, ich setze mich auf mein Fahrrad, fahre dahin. Gebe meine Stimme ab oder meine Stimmen ab, und das solltet ihr übrigens auch tun. Das soll jetzt nochmal ein Aufruf sein. Also egal, was ihr wählt, aber wählen gehen sollten wir schon. Ich glaube, das ist unser demokratisches Recht und irgendwie auch eine Verpflichtung
für uns. Nur so gibt es die Möglichkeit, dass ihr gehört werdet und dass sich was ändert. Ansonsten ändert sich nichts.
So. Das war jetzt das Wort zum Wochenende. In diesem Sinne, ich
danke,
hoffe,
dass du uns zugehört hast.
Genau, es war nicht zu lange, aber ich denke mal, wenn man die Gelegenheit hat, einmal hat mit dem Ministerpräsidenten zu sprechen, dann will man auch nicht abwürgen. Er hat sich die Zeit genommen, das ist ja auch nicht völlig normal. Also, danke fürs Zuhören, wann sehen wir uns wieder?
Ich wollte gerade sagen, beim nächsten Mal reden wir mal mit jemandem, wo nichts Politisches
ist. Ja, genau, wir müssen wieder mal ein bisschen weg von der Politik. Wir müssen
mal gucken.
Das Leben, weil das Leben bietet auch so viele schöne Sachen. Und die müssen wir mal, ich gehe heute Abend übrigens ins Kino mit Doreen, wunderschöner.
Ach ja, würde ich auch noch sehen.
Ich glaube, da werden wir ein bisschen Politik vergessen, glaube ich. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. In diesem Sinne, der Frühling kommt, genießt das Leben, genießt das Wetter. Bis bald.
Tschüss.